Manchmal muss man eben auch einfach Glück haben. Mit der Terminfindung für diesen Podcast zum Beispiel. Wir sind nämlich mit der 5. Folge der neuen Saison von Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Daiken Handball Bundesliga, zu Gast in Hannover. Und zwar nach dem Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt, das die Hannoveraner mit 31:30 gewinnen konnten. Es ist allerdings nur der fast perfekte Termin, weil unser heutiger Gast leider nicht aktiv auf der Platte mitwirken konnte. Muskuläre Probleme setzen Marian Michalczyk aktuell außer Gefecht. Warum es auch ohne den Anführer so gut läuft, verrät er uns unter anderem in den nächsten knapp 2 Stunden. Euch erwartet außerdem ein Feuerwerk an Sprachnachrichten, denn während ein Großteil solcher Anfragen oft unbeantwortet bleibt, hat aus Marians Umfeld wirklich jeder geliefert. Das spricht für ein unheimlich gutes Sozialgefüge und wenn man ihm eine Weile zuhört, wird schnell klar, warum er von so vielen Menschen geliebt wird. Ganz viel Freude mit Marian Michalczyk von der TSV Hannover-Burgdorf. Marian, schön, dass du bei uns bist. Danke für deine Zeit.
Danke.
Wo sind wir hier gerade und vor allem, wie geht's dir gerade?
Wir sind hier jetzt gerade bei uns in der Reckengeschäftsstelle. Ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, eine Stunde nach dem Heimspiel gegen Flensburg. Ja, noch etwas aufgewühlt, aber positiv, weil die Jungs haben einen ganz großartigen Job heute gemacht und wir konnten die beiden Punkte hier zu Hause in Hannover behalten.
Genau, 2 Sachen, über die wir sprechen müssen, nämlich zum einen 6. Sieg in Folge, nächste Spitzenmannschaft geschlagen, nach Berlin, auch Flensburg zu Hause, 31:30 am Ende. Was war der Unterschied zwischen euch und den anderen?
Boah, ich glaube, in so einem engen Spiel sicherlich schwierig festzumachen. Ich glaube tatsächlich sogar, dass Flensburg das bessere Torhüter-Gespann hatte, aber von meinem Eindruck, wir in den letzten paar Minuten nochmal die bestimmten Paraden von Joel bekommen haben, die dann so vielleicht der letzte Auslöser waren, um wirklich dran da einen Deckel drauf zu machen, das zu ziehen. Ansonsten haben wir natürlich eine überragende Abwehr gespielt, wie ich fand. Flensburg von Anfang an echt vor Probleme gestellt, vor allen Dingen die ersten, weiß ich gar nicht, 5, 6, 7 Minuten ins Spiel waren sehr beeindruckend. Da hat man so ein bisschen auch das Fragezeichen in den Augen der Flensburger gesehen. Die haben die Bälle recht leichtfertig dann weggeschmissen gehabt und das war natürlich gut für uns. Ne? Da wussten wir waren von Anfang an da und die Leistung konnten wir auch konstant halten, haben auf viele Schultern verteilt. Renas natürlich wieder in beeindruckender Manier vorne da, glaube ich, jeden Angriff gespielt. Flatt auch endlich wieder zurück, der gute Akzente hatte. Also viele Sachen, die zusammen funktioniert haben. Muss aber auch, wenn man so einen großen Gegner da gegen sich hat, da muss schon viel zusammenkommen. Und da sind wir natürlich happy, dass das geklappt hat heute.
2 Worte, die bei uns heute im Kommentar immer wieder gefallen sind, waren Energie und Emotion. Dass das einfach 2 Dinge waren, die bei euch spürbar waren auf der Platte, von der ersten Sekunde an. Und das sind ja Sachen, die kannst du ja nicht abrufen auf Knopfdruck, sondern das ist ja etwas, was entsteht innerhalb einer Mannschaft, so ein gewisser Spirit. Was ist da passiert bei euch? Ist da was passiert bei euch?
Ich glaube, dass wir da schon doch so ein gewisses Level mittlerweile abgerufen kriegen. Einfach an Emotionalität, an Einsatzbereitschaft und so weiter, was Christian da bei uns echt eingepflanzt hat, was mit ganz großer Sicherheit auf seine Coaching-DNA auch zurückzuführen ist. Also das fordert er schon immer von uns ab. Und wie gerade eben angesprochen, hat es natürlich super funktioniert von Minute 1 an. Und dann kriegen wir auch die nötige Energie, die du angesprochen hast, von den Zuschauerrängen heute, weil das ist noch nicht immer ganz so einfach. Also ich sag mal, das Publikum unterscheidet sich schon von dem in Flensburg oder dem in Magdeburg. Die Leute sind einfach ein bisschen zurückhaltender hier. Aber aufgrund dieses furiosen Startes hatten wir natürlich dann von Anfang an auch die nötige Energie von den Rängen und die hat sich dann ja auch auf uns übertragen und hat dann viel Kraft sicherlich für die 60 Minuten gegeben.
Und dann hast du eben gesagt, die Jungs haben einen guten Job gemacht, impliziert eben, dass du nicht mit dabei warst, bist auch heute wieder, wie schon zuletzt gegen Potsdam, ausgefallen mit muskulären Problemen. Wie ist denn da aktuell der Stand? Wie geht's dir gerade? Ist absehbar, wann du wieder zurückkommst? Wie sieht dein Handballalltag gerade aus?
Ja, einen Ball habe ich jetzt gerade noch nicht in der Hand gehabt. Also bin jetzt noch ein bisschen individuell mit dem Athletiktrainer, Reha-Trainer da zugange, fleißig zur Behandlung, damit wir es natürlich so schnell wie möglich in den Griff kriegen. Ich taste mich ran, hatte jetzt ja leider erstmal den Magen-Darm-Infekt, der ja so ein bisschen bei uns in die Runde gemacht hat in der Truppe.
Habt ihr rausgefunden, wer ihn angeschleppt hat?
Der Erste, der es war Thomas tatsächlich, Solstad. Aber ja.
Hat er Kinder?
Nee, hat er nicht.
Im Kindergartenalter?
Nee, hat er nicht. Okay. Aber ja, es lässt sich ja natürlich auch nicht vermeiden, auch heute, wenn man dann in Kontakt kommen mit den Zuschauern, mit den Leuten, Autogramme gibt, die freuen sich ja auch, das muss man ja auch bespielen. Ja, da kann immer was passieren. Wir hatten jetzt erstmal eine Runde Virus oder Infekt in der Truppe und ich hoffe, da sind wir jetzt erstmal werden wir jetzt erstmal ein bisschen verschont bleiben. Und ja, hat sich dann in der Trainingswoche noch ein bisschen was ergeben, jetzt muskulär. Ich hoffe, dass ich zeitnah wieder dabei sein kann und den Jungs helfen kann. Brennt natürlich in den Fingern, wenn du dann heute dann ja nur zugucken kannst. Für mich war es heute auch tatsächlich das erste Spiel, was ich hier nicht gespielt habe, seitdem ich jetzt seit 2,5 Jahren hier bin.
Also das erste zu Hause.
Genau. Mhm. Und die anderen beiden Spiele, also im Pokal gegen Lübeck und in Potsdam, das waren jetzt die ersten drei Spiele, die ich halt nicht gemacht habe für die Recken. Ja, das fiel mir auch schwer, weil ich so gedacht habe, irgendwie, das ist ja so super und das läuft ja so gut und keine Ahnung, irgendwie ist man immer im Saft und der Körper funktioniert. Mhm. Klar, ich hatte auch natürlich Muskelfaserriss, als ich das Heimturnier verpasst hatte und so beim DHB habe ich irgendwie immer ein bisschen Struggle. Aber hier hat es bisher gut funktioniert, aber jetzt hat es mich auch erwischt. Nichtsdestotrotz, ich bin fleißig mit dem Reha-Trainer, dass ich jetzt auch zeitnah wieder irgendwie in Schwung komme und den Jungs helfen kann.
Mhm. Du hoffst auf die zeitige Rückkehr und genauso hofft die Mannschaft natürlich auf die zeitige Rückkehr, weil du natürlich ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil der Mannschaft bist, nicht nur aufgrund der Assists, die du leistest, sondern einfach, weil du, wie Stefan Kretschmer es heute formuliert hat, im Vorlauf als absoluter Anführer vorangehst, also mittlerweile für ihn wirklich der Kopf, der Anführer dieser Mannschaft bist. Wie fühlt sich das an für dich, das zu hören und fühlst du dich selber als Anführer?
Ja, fühlt sich natürlich immer gut an, wenn man dann in welcher Art und Weise auch gelobt wird. Vor allen Dingen, wenn ich es von Kretsche höre, freut es mich natürlich, weil er auch derjenige war, der mich damals nach Berlin geholt hat. Ich glaube, weil er genau solche Sachen in mir gesehen hat. Leider haben da die Rädchen nicht ganz so ineinander gegriffen. Aber ja, jetzt mit einem Schritt zurück oder mit einem Neuanfang hier in Hannover hatte ich mir das auch fest vorgenommen und habe ab Tag 1 so diese Rolle auch einnehmen wollen und ich glaube schon, dass ich das ja in so einer gewissen Art und Weise da kontinuierlich bespielen kann. Aber man sieht ja auch, die Jungs oder die Truppe ist so weit, jeder ist ersetzbar. Ich habe heute nicht gespielt und wir schlagen hier Flensburg zu Hause, also auch da bin ich dann wieder beeindruckt von der Mannschaft, wie weit wir einfach mittlerweile auch gekommen sind und wie gut wir einfach und wie konstant gut wir einfach schon Handball spielen.
Mhm. Justus Fischer ist im September DKB-Spieler des Monats geworden. Wie viel hat das mit dir zu tun?
Da musst du Justus fragen. Ich sag,
weißt du, wie viele Bälle du ihm aufgelegt hast?
Hast du die Statistik, oder?
Nee, habe ich leider nicht.
Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar waren.
Ja, denke ich auch.
Ich glaube, also im Göpping-Spiel auf jeden Fall, da hatten wir ein gutes Händchen zusammen. Mhm. Ja, mit Justus macht natürlich mega viel Spaß. Ne? Also mit Justus ist schon auch ein toller Athlet, der sehr gut zugehört bei mir auch, was ich so für Ideen habe, was wir so besprechen. Und wir versuchen es dann in der Trainingswoche umzusetzen und kriegen es eigentlich auch immer ganz gut dann auf dem Spielfeld hin. Ja, mittlerweile versuchen wir es dann teilweise auch noch einfacher zu halten, weil er halt sogar sehr gut auch im 1 gegen 1 am Mann ist. Also er kann immer auch super einen im Rücken haben. Ja, macht mega viel Spaß. Macht natürlich auch mal ein bisschen Druck auf ihn, ne, dass er schon eine gewisse Abhängigkeit von mir hat. Deswegen bin ich auch froh, dass er erstmal bis 26 Uhr unterschrieben hat. Und wenn er woanders hin will, dann geht es eigentlich nur im Paket. Also so scherzen wir natürlich immer mal.
Okay, wer hängt da an wem dran in diesem Paket?
Ja, so scherzt man immer mal in der Handballkabine oder da wird ja viel blödes Zeug gelabert.
Kann man mit Justus Fischer ernsthaft reden? Also im Sinne von ohne Klamauk, ohne dumme Sprüche. Einfach nur
Super
ganz
seriös.
ernsthaft seriös. Geht das? Ich
Ja.
kann es mir so schwer vorstellen.
Saß der auch schon hier bei dir?
Nee,
Nee, das
nee.
wäre ja auch mal ein Gast.
Ich weiß gar nicht, ob Schmiso ihn, glaube ich, mal hatte. Götzi und ich machen den Podcast ja jetzt erst die zweite Saison. Seitdem war er auf jeden Fall nicht zu Gast, aber ich glaube, dass er bei Schmiso mal war.
Ich finde schon, dass er sich gemacht hat.
Dass er sich gemacht hat.
Ja.
Jetzt wird's interessant.
Ja, er ist schon spezieller Typ gewesen, aber am Ende muss ich ja auch nicht jeden privaten Aspekt dann in der Hinsicht nachvollziehen können. Dazu soll er aber auch dann in irgendeiner Art und Weise immer Stellung nehmen und alles. Wir sind auf einer guten Wellenlänge, was einen Handballsport angeht. Da haben wir eine Menge Spaß auf dem Spielfeld, auch eine Menge Spaß in der Kabine. Ja, und ich glaube, wenn er so ein bisschen diesen persönlichen Aspekt noch mal ein bisschen mehr bespielt, dann hat auch der natürlich alle Türen offen. Aber ansonsten, wenn es nicht so ist, dann wird er halt ganz lange bei Hannover Burgdorf spielen. Das ist auch nicht verkehrt.
Absolut. Was ja dann wiederum auch heißt, dass du noch eine ganze Weile behandeln, weil Paket und so.
Ja, das könnte passieren. Aber am Ende ist ja der sportliche Leiter dafür verlängert worden. Der muss ja dann da hingehen, die Entscheidungen
So
treffen.
ist es, so ist es. Jetzt war dieser Sieg gegen Flensburg der sechste Sieg in Serie für euch. Eure nächsten Gegner sind Hamburg auswärts, dann Stuttgart zu Hause und dann DHB-Pokal wieder zu Hause gegen Flensburg. Wie lange geht denn die Serie noch?
Ja, erstmal, wenn man jetzt hier so sitzt und sich das vor Augen hält, dann ärgert man sich nochmal über den ersten Spieltag, sage ich
Glaube
dir,
ich.
weil das auch ein Heimspiel war und wir wollen zu Hause unsere Spiele gewinnen. Da hat der Kuzmanovic
Kuzmanovic.
wahnsinnig gut gehalten,
Ja,
über
das war die
20 oder
Auftaktniederlage gegen
22,
Gummersbach.
22 Paraden. Das tut noch weh, aber wir wissen selber, in der Bundesliga, das geht auch immer so schnell, dann gewinnst du nicht diese schweren, engen Auswärtsspiele in der Hölle Süd und in Wetzlar, ich weiß nicht. Wobei, da haben wir dann am Ende natürlich sehr deutlich gewonnen, aber es sind überall immer nur Kleinigkeiten, ne? Und eines darf natürlich nie passieren, dass wir uns irgendwie ausruhen. Ich glaube, Christian hat auch dahingehend ein gutes Händchen, dass er mal einen Tag frei gibt, mal einen halben Tag, wenn wir zwei Einheiten haben, dass wir dann nur einmal trainieren, aber so, dass wir drin bleiben, im Saft bleiben, aber auch den nötigen Lust zu Hause wieder entwickeln, in die Halle zu kommen. Ja, und jetzt ist es die Challenge wie immer, wenn du den großen schlägst zu Hause, das zu bestätigen, ne? Jetzt fahren wir nach Hamburg und die sind sicherlich auch verdammt gut. Haben wir schon viele enge Spiele in der Vergangenheit gespielt, auch in der Vorbereitung wieder oder häufig auch in der Vorbereitung. Also einfach viele, viele Partien schon gegen gespielt. Ja, wo es mega schwer wird für uns wieder, wie immer in der Bundesliga. Also kriegst ja, ist ja nie irgendwas geschenkt, ne? Also ist ja schon verrückt,
Der
wie
größte
eng.
Fehler, den du machen kannst, ist, Mannschaften zu unterschätzen, oder? So dicht, wie das Leistungsgefüge mittlerweile ist.
Ja, absolut. Und auch irgendwie nicht gut vorbereitet zu sein, ne? Also wir haben natürlich so einen riesen Anker, sage ich mal, dass wir schon ein recht klares System, für uns klar, für Außenstehende wahrscheinlich nicht immer, weiß ich nicht, aber für uns ein recht klares System in der Abwehr haben, was natürlich die Basis für alles ist. Also ich fand auch heute, dass wir vorne nicht ein super Spiel gemacht haben, aber was du aus der Abwehr rausholst, für Energie, für Emotionalität, was du vorhin angesprochen hast. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Und da holt man sich die nötige Sicherheit, das Selbstvertrauen, dann macht man auch mal ein, zwei einfache Gegenstoßtore. Ja, und ich glaube, der Krikau hatte ja selber vor dem Spiel auch gesagt, dass er am liebsten nur 35 Mal in Positionsangriff kommen möchte. Ich glaube, es war heute ein paar Mal öfter. Mein Gefühl. Und das zeigt ja auch schon von einem gewissen Respekt vor unserem Abwehrsystem, ne, und vor unserer Leistung da hinten vor allen Dingen, ne. Und dementsprechend glaube ich, dass das immer so ein bisschen was ist, worauf man vertrauen kann. Aber sicherlich, wie du sagst, man sollte schon nie einen Gegner unterschätzen, auch im Pokal, zweite Liga. Da haben wir letztes Jahr in Bietigheim böse erfahren müssen, ja.
Dann schauen wir, wie es weitergeht mit dieser Saison für Hannover-Burgdorf. Steckt auf jeden Fall noch viel, viel drin. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann rein in den zweiten Teil und sprechen über deine Karriere als Handballer und wie alles anfing und wie es dahin geführt hat, wo du heute bist.
Es folgt eine Werbung gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitspartner Danfoss. Nachhaltigkeit ist wie die perfekte Taktik im Handball. Sie entscheidet oft über Sieg oder Niederlage. Mit Daikin als neuen Namenssponsor und Danfoss als offiziellem Nachhaltigkeitspartner hat die HBL zwei starke Partner an ihrer Seite, die nicht nur den Handball unterstützen, sondern auch helfen, dein Zuhause effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Wärmepumpen sind dabei eine Schlüsseltechnologie, da sie erneuerbare Energien nutzen und den CO2-Ausstoß reduzieren. Dennoch halten sich viele Mythen hartnäckig. Ein häufiger Irrglaube ist, dass Wärmepumpen nur in Neubauten effizient arbeiten. Moderne Wärmepumpen wie die von Daikin sind aber auch für Altbauten ideal. In den Wärmepumpen von Daikin befinden sich Plattenwärmetauscher von Danfoss. Und gemeinsam sorgen sie dafür, dass auch ältere Gebäude energieeffizient beheizt werden können. Wie ein erfahrener Spieler, der mit der richtigen Taktik auf dem Spielfeld glänzt. Ein weiterer Mythos ist, dass Wärmepumpen zu teuer sind. Es stimmt, dass Wärmepumpen zunächst eine höhere Investition erfordern. Doch diese Investition zahlt sich durch niedrigere Betriebskosten und hohe Energieeffizienz mittelfristig aus. Mit den effizienten Steuerungssystemen von Danfoss ist sichergestellt, dass eure Wärmepumpe optimal arbeitet und Energiekosten reduziert werden. Wie ein gut trainiertes Team, das seine Ressourcen clever einsetzt. Wusstest du übrigens, dass Wärmepumpen nicht nur zum Heizen da sind? Sie können auch im Sommer für angenehme Kühle sorgen. In Kombination mit Danfoss Fußbodenheizungssystem wird dein Zuhause das ganze Jahr über perfekt temperiert. Egal, ob heiß oder kalt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie dein Zuhause energieeffizienter werden kann, besuch die Danfoss Webseite oder wende dich an unseren Experten. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dein Zuhause auf das nächste Level zu bringen. Für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft.
So, dann gehen wir rein in den zweiten Teil von Hand aufs Herz mit Marian Michalczyk, der in Beckum geboren ist und in eine absolute Handballfamilie, wie sie im Bilderbuch steht, reingeboren ist. Ich glaube, so kann man es sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall war ich von klein auf immer in der Sporthalle mit dabei.
Dein Vater und deine Mutter waren beide im Verein aktiv. Dein Bruder und deine Schwester spielen auch Handball. Du bist von den drei Geschwistern, bist du der Jüngste,
Mittlere.
Der Älteste? Der Mittlere. Okay, okay. Wer ist der Ältere?
Mein Bruder.
Dein Bruder, ja. Okay. Wie sehr hast du ihm vielleicht auch nachgeeifert? Also wer war am Ende der dich in die Handballhalle gebracht hat? Hattest du gar keine Wahl, weil sowieso alle gingen und du halt mit musstest?
Ja, meine Mama hat auch selber noch gespielt, als wir klein waren, Marvin und ich. Und mein Papa war Funktionär, der hat selber nicht mehr gespielt, in meinem Heimatverein, Aalen ASG. Und die haben ja auch zu der Zeit zweite Liga gespielt. Und ja, ich war natürlich dann von Anfang an auch vorne mit in der ersten Reihe und habe getrommelt für die zweite Liga und so, wie das halt dann so war. Ne? Und das waren dann so die Vorbilder dann auch schnell, die da gespielt haben. Und Dann hat man in der Halbzeitpause da rumgeflaxt, ein bisschen mit dem Harz das erste Mal gespielt, das aufgesammelt, wo irgendwer gestürzt ist auf dem Spielfeld und so ein Blödsinn, ne? Und dann sein Ball eingeharzt, der viel zu klein war, Eltern sich aufgeregt, ja, immer. Und ich war immer in der Halle und also meine Geschwister ja auch. Und ja, wir waren da einfach viel, haben da mega viel Zeit verbracht und hatten dann auch so ein bisschen das nötige Talent. Meine Mama hat mich ja dann von klein auf eigentlich trainiert. Also die hat dann auch nicht mehr gespielt irgendwann und hat dann so ein bisschen in die Trainerlaufbahn gestartet. Und ja, hat mich dann eigentlich so fast von den Minis an so trainiert, da jede Altersklasse. Und das auch sehr toll und gut gemacht. Macht sie heute noch auch mega erfolgreich. Die Jugendarbeit ist ja ganz, ganz gut in Aalen nach wie vor. Dasselbe mit meiner Schwester, die hat sie auch von klein auf dann trainiert. Nur mein Bruder nicht. Es hält er ihr
Ist
immer noch vor.
der deswegen nicht in der Bundesliga gelandet,
Genau,
weil
der
deine
hat.
Schwester und du sind's ja.
Ja, der hat es tatsächlich nur in die dritte Liga geschafft, aber ja, der ist halt auch. Ich weiß nicht, der ist 28 Jahre Mitglied in diesem Verein und immer, das ist natürlich auch irgendwie also ist ja eine geile Leistung auch und spielt da in der ersten Mannschaft. Da, wo wir damals, wie gerade eben schon gesagt haben, in der ersten Reihe getrommelt haben, da spielt er jetzt. Klar ist nicht mehr zweite Liga, aber dritte Liga, da kommen immer noch super viele Zuschauer. Ist immer noch dieselbe Halle, dieselbe tolle Kulisse und der hat sich ja auch seinen Traum auch auf eine Art und Weise erfüllt, ne?
Bleiben wir vielleicht erstmal noch mal kurz bei deiner Mama. Du hast es schon gesagt, also hat die B-Lizenz, ist Stützpunktleiterin im Handballverband Westfalen und eben noch Jugendtrainerin in Aalen. Und sie stand bei der HBL-Wahl, Nachwuchstrainer der Saison, stand sie unter den Top 10. Wie stolz macht dich das?
Ja, sehr stolz. Mama ist mit Feuer und Flamme dabei. Das ja, ist schon ihr Riesenausgleich auch. Sie hat da, glaube ich, ganz früh dann Blut geleckt, auch weil sie so mit uns Kindern das angefangen hat, mit mir. Dann hat sie mich ja irgendwann abgegeben, dann hat sie Marie auch so dieselbe Laufbahn gehabt. Hatte aber nur drei Kinder, also musste sich dann um fremde Kinder kümmern, sage ich mal. Aber ich glaube, die, mit denen sie da arbeitet, die haben Mama auch alle doll ins Herz geschlossen und wissen, was sie an ihr haben. Die ist sehr, sehr, sehr akribisch dabei. Manchmal vielleicht sogar zu akribisch. Aber ja, hat, glaube ich, ganz oft da um die Westfalenmeisterschaft, um die Westdeutsche Meisterschaft in meiner C-Jugend, das ist so ihre Altersklasse, bis wohin sie trainiert, wo sie mich auch trainiert hatte. Und da hat sie, glaube ich, so den größten Impact auf die Kinder und da hat sie so ein bisschen ihre Altersklasse gefunden, wo sie dann hängen geblieben ist und wo sie nach wie vor mega Spaß dran hat. Und das ist auch super so. Das soll hoffentlich auch noch ein paar Jahre so bleiben.
Wie eng ist sie dann mit ihren ehemaligen Schützlingen noch in Kontakt? Weil sie hat ja nicht nur dich und deine Schwester in die Bundesliga gebracht, sondern ja auch ein paar andere Spieler.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile echt ganz unterschiedliche Laufbahnen da zustande gekommen sind. Einige Spieler spielen unter anderem bei GWD Minden auch, wo ich ja auch gespielt habe. Da jetzt sogar in der ersten Mannschaft. Ich glaube, ein paar Spieler oder ein, zwei Spieler sind sogar in die Akademie vom THW Kiel in die Jugend. Die spielen da jetzt in der A-Jugend-Bundesliga. Manche spielen in Gummersbach, in Dormhagen. Also das ist wirklich so, dass das, glaube ich, nachhaltig echt Früchte trägt und sie da in der Basis auch, nicht nur Basis, das ist ja schon auch eine Kategorie darüber, das ist ja schon sehr leistungsorientiert, echt einen tollen Job macht und ja, immer wieder irgendwie die Jungs da auf dem Weg eine Menge hilft und die das in unterschiedlichen Konstellationen auch schon, zweite, dritte Liga, viele Leute spielen, ne? Ja. Weil sie es auch schon eine ganze Weile macht. Ich bin ja auch schon 10 Jahre in der Bundesliga, also ist Wahnsinn eigentlich. Die Zeit, die ist ja, vergeht ja viel zu schnell,
Ja,
sage ich
da
mal.
darf man immer gar nicht drüber nachdenken,
Ja.
tatsächlich, wie lange man das alles schon macht. Ein
Das
bisschen
ist krass,
erschreckend.
ja.
Deine Mama hat uns ein paar Grüße dagelassen.
Ui.
Hören wir mal gemeinsam rein.
Hallo Annette, hallo Mario. Ich freue mich sehr, einen kleinen Beitrag im Podcast beizusteuern. Wir sind natürlich mächtig stolz auf dich, Marian, und sehen dich als einen herzlichen, engagierten, ambitionierten und sehr zielstrebigen jungen Mann. Jetzt, Marian, bist du selber auch ein liebevoller Papa geworden. Ich weiß selber gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Doch ich weiß noch genau, Marian, dein erstes Ziel war schon als 7-Jähriger, ich möchte Handballprofi werden. Ich hatte als Mama das Glück, dich ja einige Jahre zu trainieren. Und ich muss sagen, das sah bei unserem ersten Rasenturnier mit den Minis nicht nach Handballprofi aus. Ihr müsst euch vorstellen, das Turnier fand auf einem Rasenplatz statt. Marian stand mit seinem Team in der Abwehr und dann ist was Unglaubliches am Himmel passiert. Du hast natürlich danach hart an deinem Problem gearbeitet, damit dein Ziel, Handballprofi zu werden, in Erfüllung gehen konnte. Marian, vielleicht kannst du dich an diese Situation noch erinnern. Ich wünsche euch noch einen spannenden Podcast.
Ah, und wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, dann wüsstet ihr, wie sehr er seine Mama für diese Anekdote verflucht. Raus damit, was ist passiert am Himmel?
Wahrscheinlich ist da irgendwie ein Flugzeug lang, ein Heli lang oder so und da hat dann so ein Krach gemacht, mich das für einen Moment abgelenkt hat. Und dann lief das Spiel wohl weiter und...
Klein Marian stand da, starrte in den Himmel und wunderte sich, warum um ihn rum so viel Gewusel ist.
Ja gut, seitdem haben wir den Fokus Gott sei Dank ein bisschen anders gerichtet bekommen. Aber wir sind ja alle mal klein angefangen. Ne?
Du, ich bin in meinem ersten Handballturnier quasi in die falsche Richtung gelaufen und habe mich gewundert, warum mich niemand verteidigt und warum alle um mich rum so schreien und habe das noch als Motivation gesehen, weil ich dachte, die jubeln mir jetzt zu, weil ich aufs freie Tor zulaufe und das hat mich noch mehr angestachelt und dann bin ich gelaufen bis zum Kreis und habe geworfen und der Ball war drin und dann habe ich festgestellt, dass es leider das eigene Tor war.
Oh je.
Also.
Da hat es mich ja noch gut getroffen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt schlimmere Dinge, die passieren können.
Ja. Ja, lustig, ne? Ist schon verrückt, was man damals für einen Blödsinn gemacht hat. Was heißt Blödsinn? Aber da war das ja auch alles noch nicht ganz professionell. Wenn das heute passieren würde, dann würde ich wahrscheinlich einen hinter die Ohren kriegen von Smöre.
Ich bin mir auch sicher, es würde dir heute nicht mehr passieren.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Deine Schwester hast du auch schon angesprochen, Malina Marie, 4 Jahre jünger. Auch die spielt Bundesliga in Blomberg, ist auch Nationalspielerin, 2022 ihr Debüt erlebt. War auch das absehbar bei ihr, dass sie eine Profikarriere einschlagen wird?
Ich glaube schon, ja. Die hat schon... richtig gute so physisch athletisch athletischen Bereich, spielt ganz anders Handball als ich.
Was ist der größte Unterschied zwischen euch beiden spielerisch?
Ja, sie hat schon echt, also ich sag mal so, Marie war, ich weiß nicht wann, war sie ja auch immer Torschützenkönigin in der Bundesliga Frauen. Das wird mir jetzt nicht passieren.
Nee, wahrscheinlich
wenn wir mal Unterschied festhalten wollen. Nee, die weiß schon gut, wo das Tor steht und die geht schon sehr wuchtig in den Zweikampf. Ne? Ich spiele da schon so ein bisschen körperschonender, sag ich mal, und probiere mal ein bisschen so ein paar Räume zu erkennen mit dem Kreisläufer in einer kleinen Gruppe und so.
Weil du mehr Rücksicht auf deinen Körper nimmst als deine Schwester oder weil du keinen Bock drauf hast, dass es weh tut?
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch mal anders gespielt, aber seitdem ich hier bin und meine schwere Sprunggelenksverletzung hatte, schränkt mich das schon ein in dem, was ich tue. Und ganz so gut springen kann ich nicht mehr. Und deswegen muss ich natürlich schauen, dass ich viel auf dem Boden mache. Und ich bin jetzt auch nicht so der Typ mit der super heftigen Explosivität, wie das manch andere haben in der Bundesliga. Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, dass ich halt viel so immer in dieser Kleingruppe gehen will, mit dem Kreis. Ein bisschen versuchen, die Abwehrsysteme gut zu lesen. Und habe da, glaube ich, auch so einen ganz guten Weg hingekriegt, ne? Und trotzdem rutscht mir ja auch mal einer durch, dass ich mal ein Tor mache. Ist ja so.
Lässt sich halt auch nicht ganz vermeiden, ne?
Aber ich höre jedes Mal, dass ich mir mehr Torgefahr ausstrahlen muss und
von
so.
Wem hörst du das? Von deiner Mama, von deiner Schwester oder von ganz anderen Leuten?
Ach ja, von allen Seiten. Okay. Von allen Seiten. Familie, Trainer, Umfeld, also ganz viele Leute. Aber am Ende mache ich das ja jetzt schon 2,5 Jahre und es klappt ja scheinbar ganz gut. Mhm. Also forciere ich mich auch auf das, was gut funktioniert. Mhm. Ich muss nichts auf links drehen. Mhm. Muss halt in dem Moment im Spiel schnell erkennen, was jetzt gefragt ist, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja, solange mir das einigermaßen gut gelingt, werde ich auch den Weg so weiterfahren. Ich glaube, der andere Weg würde, dafür habe ich auch falsch trainiert, sage ich mal, oder nicht so diese körperliche Voraussetzung, nicht so diese Explosivität und so. Und außerdem habe ich auch genug Zweikämpfe in der Abwehr. Weil darfst du ja auch nicht vergessen, ich spiele ja da im Innenblock und wenn dann, gut, heute saß ich ja, habe ich ja nicht gespielt, aber wenn dann jedes Mal auf der 3 und da passieren, glaube ich, schon die meisten Zweikämpfe, ja, die ganzen Leute ankommen, wie Pütlik, Mensa, ich weiß es nicht, oder in anderen Vereinen, also dass die. Da hast du schon genug Erschütterungen erstmal. Die brauchst du dann nicht mehr vorne.
Absolut.
So,
also auf der Suche nach der Balance auf dem Spielfeld.
So, ja, ist ja so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Ja.
Dann hast du deinen Bruder schon angesprochen, der Einzige, der es nicht in die Bundesliga geschafft hat. Du hast auch schon gesagt, der Grund ist, weil deine Mutter ihn nicht trainiert hat. Deswegen hat es nur für die 3. Liga gereicht, nur in Anführungszeichen. Bei der Aalener SG spielt er immer noch und auch dein Bruder hat uns. Wo ist er? Eigentlich eine Sprachnachricht dagelassen.
Oh je.
Warte.
Ja, kein Stress. Den habe ich sonst auch oft genug am Ohr.
Hallo Annette, hallo Bruderherz. Ich gehe stark davon aus, dass ihr schon einen spannenden Austausch hattet und finde es cool, dass ich einen Teil davon mitgestalten darf. Ihr werdet wahrscheinlich schon ausgiebig über das Sportliche gesprochen haben. Daher nutze ich gerne diese Chance, um ein, zwei Sätze zu Marian als Person zu sagen. Ja, Marian, du bist ein überragender Typ mit einem Mega-Charakter. Enorm zielstrebig und hast ein enormes Maß an Verantwortungsbereitschaft. Nicht nur für deine Mitmenschen, insbesondere für deine Familie. Das ist wirklich einzigartig und bewundere ich wirklich tagtäglich. Man kann sagen, du bist nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld ein absoluter Vorzeigeteamplayer. Bin stolz darauf, dich meinen kleinen Bruder nennen zu dürfen. Bleib so, wie du bist. Ich denke, das reicht aber an Lobeshymne. Ich soll dich außerdem ein bisschen ins Schwitzen bringen. Und da du auf dem Spielfeld ja nicht so viel schwitzt, weil du lieber den Ball als deine Beine laufen lässt, mache ich das natürlich gerne. Musste natürlich etwas darüber nachdenken, welche Anekdote ich hier erzähle, da ich einiges an Material über die Jahre gesammelt habe. Aber erzähl Annette und den Zuhörern noch gerne mal, warum man damals unsere Lieblingswurfecke beim Handballspielen bei uns zu Hause in der Einfahrt auch ohne Videoanalyse gut erkennen konnte. Mama und Papa waren deswegen natürlich unheimlich stolz auf uns. ja, ich wünsche euch beiden noch viel Spaß. Gruß aus Aalen, Marvin.
Der kann auch erzählen, ne?
Die letzte Geschichte lösen wir zuerst auf. Woran konnte man die Wurfecke erkennen? Wahrscheinlich, weil das Mauerwerk da leicht brüchig war, oder?
Meine Eltern, wir haben ein Familienhaus, gepflasterter Hof davor. Und Mama hat so ein, ja, wie so ein Carport für ihr Auto. Und Papa hat auf dem Hof immer geparkt zwischen zwei Bäumen. Und da in der Mitte drin stand halt ein Handballtor. Der eine Baum halt oben rechts, der war halt immer, der hatte halt immer ein paar Äste zu wenig. Und deswegen war unsere Lieblingsecke auf jeden Fall rechts oben. Wenn der da eingeschlagen hat, der Ball, dann war das schon cool. Aber wir haben natürlich eine Menge an Wiederholungen gehabt. Und deswegen brauchte Mama da eigentlich keinen Herbstschnitt machen, Schnitt machen oder so.
Hat sich von alleine erledigt.
Hatte sich erledigt, aber ich glaube, mittlerweile müssten die sich eigentlich erholt haben.
Ja. Aber als waschechte Handballtrainerin ist man ja dann auch stolz auf seine Jungs, anstatt um den Baum zu trauern, oder? Also da, ne, da muss man ja Verluste auch quasi, die gehören ja mit dazu.
Ich glaube, Mama.
Alles für die Karriere.
Erstmal das. Da war das ja auch immer noch nicht ganz so absehbar. Klar, wir haben immer große Töne gespuckt. Vor allen Dingen ich, dass ich das unbedingt wollte. Aber ich glaube, Mama und Papa waren halt sowieso erstmal mega happy, dass wir halt eigentlich den ganzen Tag draußen gespielt haben. Mhm. Also wir sind wiedergekommen von der Schule, dann haben wir uns einen Ball geschnappt und dann haben wir da draußen aufs Tor geknallt. Ne? Mhm. Und wie in, also bis zum geht nicht mehr.
Besser geht's
zu zweit,
nicht.
Einer im Tor, sonst ein bisschen 1-1 vor irgendwas gemacht, getan und dann da den ganzen Tag draußen die Energie gelassen. Ne? Also das war schon cool, dass wir die Möglichkeiten hatten, so viel draußen auch zu spielen. Wir wohnen natürlich ein bisschen so außerhalb. Ja, das war schon super. Und natürlich war das dann scheißegal. War das dann egal, dass der Baum da ein bisschen in Mitleidenschaft geraten ist.
Klar. Deine Mama hat ja vorhin gesagt, du warst 7, als du das erste Mal gesagt hast, du möchtest Handballprofi werden. Woher kam dieser, also war das wirklich so ein tiefster innerer Wunsch mit 7 oder war das so eine typische Kinderspinnerei, die sich dann aber irgendwann rausgestellt hat als ja, könnte vielleicht doch was werden? Wie kam es zu dieser Aussage?
Ja, wir waren von klein auf in dieser Halle und ich fand das so geil. Ne? Also ich wollte nur zweite Liga da in dieser ersten Mannschaft in Aalen spielen. Ne? Das waren dann damals Leute, das waren für mich die Größten. Ne? Da waren ja, teilweise auch noch Leute, gegen die ich dann damals noch in der Bundesliga gespielt habe oder zusammen sogar teilweise, die da auch aufgelaufen sind, die ich da in der Friedrich-Ebert-Halle gesehen hatte. Das war immer das Größte und ganz ehrlich, ich habe das immer so mit vollster Überzeugung meinen Eltern gesagt, weil ich hatte auch auf nichts anderes Bock. Mhm. Ne? Also es war klipp und klar, dass ich das werden musste und wollte. Wir haben natürlich immer mal ein bisschen was probiert, da haben wir mal hier bei der Bank ein Praktikum gemacht oder so. Sowas wäre es wahrscheinlich geworden sonst, ja. Keine Ahnung. Mhm. Heute wüsste ich ganz klar, was ich sonst machen würde, aber...
Was denn?
Ja, würde ich so in dem Bereich Immobilien arbeiten. Mhm. Aber... damals war das nur Sport. Mhm. Das war klipp und klar. Mhm. Und da habe ich auch alles drauf gelegt. So, ne? Meine Eltern ja auch, die haben immer unsere ganzen Talente komplett gefördert. Ne? Also die waren mega happy, dass wir, glaube ich, so viel Sport machen wollten und dementsprechend automatisch auch in einer guten Gesellschaft, in einem guten sozialen Umfeld waren. Mhm. Und ja, daraus haben sich dann so ein bisschen unsere Charaktere von uns Kindern so entwickelt. Ne? Mhm. Gott sei Dank hat es am Ende geklappt, sag ich mal so. Ne? Ja, aber irgendwo musste man dann natürlich auch mit diesem Wunsch und so dann schon damals harte Schritte gehen. Ne? Also dann, als ich dann wirklich von zu Hause auch ausgezogen bin und so früh, klar, ich war immer mega selbstständig auch schon, aber Mama war schon dolle traurig. Für mich war das ja so irgendwie, es startet ja eigentlich so dieses Abenteuer jetzt richtig, ne? Als ich dann nach Minden gewechselt bin.
Das war der Wechsel dann nach Minden in der A-Jugend, ne? Ja.
Aber ich habe dann auch schon so eigentlich gesagt, ja, Schule brauche ich nicht mehr und so. Das wird's halt, kannst du halt eigentlich keinem mehr erzählen, so, ne?
Nee, sollte man nicht. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja immer, also wenn du manchmal unangenehme Entscheidungen triffst, heißt es ja auf der anderen Seite auch, dass du zu 100% an das glaubst, was du davor hast.
Ja.
So, ne? Und natürlich kann man sagen, es ist, keine Ahnung, fahrlässig, sich nicht um die Schule zu kümmern oder einen gewissen Abschluss nicht zu machen oder. Auf der anderen Seite in der Situation all in zu gehen, alles auf eine Karte zu setzen, sagt ja auch was über dich als Persönlichkeit aus.
Ja, das war so schwierig bei mir. Ich habe da, ich war im Gymnasium auch und dann bin ich aber noch mit 16 die Schule gewechselt in der Oberstufe. Mhm. Also das war damals dieses Q1 oder wie das hieß. Weil ich unbedingt Sport-LK haben wollte oder machen wollte, weil sonst wäre ich nicht durchs Abitur gekommen. Das wusste ich schon von vorne rein.
Entscheidung.
Und dann habe ich die Schule gewechselt. Da habe ich ein Jahr, also die 10. habe ich dann sozusagen auf dem Gymnasium noch gemacht. Die 11. habe ich dann auf der Gesamtschule gemacht, wo der Sport-LK ging. Und dann bin ich nach Minden gewechselt. Und dann habe ich Mama und Papa gesagt, soll ich in der Oberstufe in 3 Schulen gewesen sein? Wie soll ich denn das überhaupt schaffen? Brauche ich nicht. Ich werde ja Handballprofi. So. Und dann am Ende haben sie mich doch dahin gedrückt. Abitur habe ich dann noch geschafft und gemacht und so. Super alles. Aber, und Handball hat ja auch ganz gut geklappt.
Genau.
Ja, also haben alle, waren alle Reihe zufrieden. Ja.
Jetzt hast du schon ganz viel aus dieser Jugendzeit quasi angeschnitten und erwähnt. Lass es uns mal einmal chronologisch durchgehen. Also du wolltest da immer hin, du wolltest spielen in Aalen, hast das ja dann auch geschafft, eben bist dort Jugendspieler geworden und hast in der B-Jugend mit Aalen gegen Minden um die deutsche Meisterschaft gespielt. Bei Minden damals im Tor ein gewisser Joel Birlehm. Wart ihr damals schon Freunde oder ist das eine Freundschaft, die entstanden ist?
Ja, wir kannten uns ja schon, da waren wir schon gut. Da kannten wir uns ja schon auch von diesen Auswahlgeschichten, ne? Westfalen-Auswahl, haben wir schon ein paar Lehrgänge gemacht, bisschen Blödsinn schon mal gemacht, so ein bisschen, ne? Oder ja, einfach ein bisschen Zeit zusammen verbracht. Und das waren natürlich die mega Highlight-Spiele dann da so, ne? Ja.
Im Rückspiel war er dann gesperrt? Ihr habt euch durchgesetzt?
Ja, stimmt.
Weil er gesperrt war?
Die Geschichte habe ich damals bei seinem Podcast erzählt, glaube ich, ne? Die Anekdote, okay. Ja. Weil er rote Karte gekriegt hat, ne? Ja, weil ich ihm ins Gesicht geworfen habe. Ja, ich sag mal so. Also, ich bin ja, wenn man mich kennt, eigentlich ganz lieben, netten, sympathischen, aber auf dem Spielfeld bin ich schon auch ein bisschen Arschloch.
Gehört ja auch dazu.
Und das war schon damals in der B-Jugend so, ja.
Aber ihr wart damals schon Kumpels und trotzdem hast du ihm absichtlich ins Gesicht.
Was heißt denn hier absichtlich? das war ja auch mit Kontakt und so, ne? Aber Joel hatte immer eine kurze Zündschnur, ne? Und man muss ja irgendwie dann wissen, wie man die Gegner auch so abholt und so. Das ist ja, versuche ich ja heute noch so ein bisschen auch zu probieren, zu merken, wer lässt sich dann auch irgendwo triggern oder was weiß ich nicht, ne? Und ja, kurz darauf sind wir in eine WG dann gegangen. Und die Mutter hat Joel, seine Mutter hat eigentlich ihn für verrückt erklärt, weil sie sich daran auch erinnern konnte.
Wegen dieser Szene. Ja. Wie kannst du jetzt mit dem zusammen in einem
Ja, genau.
Euch verbindet eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Ihr seid auf jeden Fall Freunde. Umso schöner, dass ihr jetzt wieder zusammenspielt. Und auch Joel hat uns Grüße für dich dagelassen.
Ja, servus. Was eine Ehre, dass ich gefragt wurde. Ich habe eigentlich eine Frage an Marian, beziehungsweise würde mal ganz gerne eine Geschichte hören. Und zwar gab es da mal einen sagenumworbenen Abend, da wurde meine Runde im Bessel-Gymnasium um die Tatanbahn gedreht, aber nicht auf normale Weise. Da würde ich ganz gerne mal fragen, wie der doch sonst so vernünftige Marian das beschreiben würde. Da kann er ja mal erzählen. Viel Spaß, ciao.
Auch jetzt kann ich wieder nur sagen, es wäre schön, wenn ihr ihn sehen könntet.
Jetzt haben wir ein richtiges Problem.
Okay.
Ja, Joel, den habe ich ja jetzt mittlerweile echt jeden Tag wieder an der Backe, ne? Aber dass er mich jetzt hier so reinredet.
Also du musst auch nicht, wenn du dich jetzt damit auf schwieriges Terrain begibst mit dieser Geschichte, dann musst du sie auch nicht auflösen. Aber ich glaube, wir können uns alle ungefähr vorstellen.
Was ist denn deine Vermutung?
Ja, ihr wart halt hackendicht und seid irgendwie, keine Ahnung, entweder auf allen Vieren oder in Schubkarre oder im Handstand die Tatanbahn lang. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Dinge hinterlassen, ich weiß es nicht.
Das verrückt, so verrückt meine, wie die Fantasien dann losgehen. Ne? Ich glaube, hackendicht haben wir nicht. Wir haben ja nie viel, also wir haben ja gar nicht so viel mit Alkohol zu tun.
Okay.
Da waren auch noch ein paar andere Personen dabei. Ich glaube, es hat ja auch nachträglich keinen Schaden hinterlassen. Aber wir hatten auch bei uns jemanden im Freundeskreis, oder haben wir immer noch. Grüße gehen raus, der Junge weiß natürlich ganz genau Bescheid. Der war immer sehr, sehr positiv verrückt. Und ja, war der Erste, der Auto hatte und Führerschein. Und ja, dann, als wir dann in dieser Zeit ja, so erstmal dann am Straßenverkehr teilgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wie uns das dazu, also wie wir da hingekommen sind.
Auto über die
Wir sind dann tatsächlich mit diesem Auto da über diese Tatanbahn gefahren. Aber in was für einer Geschwindigkeit haben wir da so einen Drift dahin gelegt und so. Und auf einmal ging das Licht an in dem Bessel-Gymnasium, wo wir natürlich unser Abitur gemacht haben. Ne? Und dann da runter. Ach, ich war eigentlich super blöd.
Seid ihr geschnellt worden? Irgendwie, also habt ihr es geschafft abzuhauen oder seid ihr?
Hat bis heute keiner mitbekommen, ne?
Okay.
Aber ich habe ja immer noch den Kontakt zum Wessel-Gymnasium. Aber ist ja nichts passiert, meine Güte.
Genau, es ist nichts passiert und
Jahre später kann man.
Aber irgendwer scheint ja dann zumindest es gut mit euch gemeint zu haben und sich nicht das Kennzeichen gemerkt zu haben, als das Licht anging.
Ja, das stimmt.
Also auch da vielleicht Grüße unbekannterweise an den Menschen, der sich gedacht hat, ach ja, die Jungs. Haben Gott sie halt mal kurz Flausen im Kopf.
Ja, wir haben wirklich blöde Sachen gemacht.
Auch. War Joel da auch dabei? Nein. Doch. So.
So, dann ziehen wir den mal mit rein. Ne?
Genau, ziehen wir ihn doch einfach mal mit rein, machen den Haken dahinter und gehen weiter nochmal oder bleiben in deiner Jugendzeit. Wenn ich richtig informiert bin, dann hattest du mit 16 Jahren schon eine Sondergenehmigung des Verbandes und durftest da schon in der ersten Mannschaft spielen. Vierte Liga war das damals. Und nicht einfach nur spielen, sondern war es damals schon jemand, der eben auch Spiele entschieden hat. War das komisch oder normal für dich, in so jungen Jahren schon bei den Männern zu spielen und dort auch eine Rolle zu spielen? Also hat sich das selbstverständlich für dich angefühlt oder war dir bewusst, dass das eigentlich schon verrückt ist?
Ja, war auf jeden Fall cool, ne? Dass ich so die Chance dann hatte. Ich war ja der Verein hatte tatsächlich leider ein bisschen Schwierigkeiten in der Hinsicht, dass die ja damals diese HSG Allenham-Fusion hatten, dann waren die ja in der Bundesliga, danach haben die sich aber wieder auseinander getrennt. Hamm hat diesen professionellen Bereich behalten, Aalen so ein bisschen die Jugendarbeit, aber hatte dann halt ja nur noch die in der Oberliga und von zweite Liga auf Oberliga heißt, die erste Mannschaft war dann Oberliga. Das war natürlich schon was anderes. Und ich wusste natürlich auch irgendwie, eigentlich muss ich früher oder später weg, aber ich war auch noch so ein bisschen
Heimatverbunden
und die haben schon alles probiert und möglich gemacht, dass ich noch ein bisschen da bleiben kann. Ne? Und dann habe ich das eine Jahr da mitgespielt. Das hat echt mir auch schon viel in dem Alter gegeben, weil es ja eine ganz andere Härte dann war bei den Männern. Sascha Berto, der hatte mich da mit reingenommen und echt richtig viel auch eingebunden dann von Anfang an. Ne? Mhm. Und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also es war nicht nur Mehrwert für mich, sondern auch für die Mannschaft dann. Ja, aber trotzdem bin ich dann das nächste Jahr drauf ja schon gegangen. Ne? Ja, ich glaube, da habe ich noch die Quali gespielt mit der A-Jugend. Mhm. Da haben wir dann mit Aalen das erste Mal Bundesliga geschafft. Mhm. Und da bin ich gegangen. Mhm.
Vorher aber noch eine Anekdote zu dieser Zeit in der ersten Mannschaft. Durftest auch ins Trainingslager dann mit der ersten Mannschaft, aber nicht mit zum Teambuilding, weil der Trainer gesagt hat, du bist zu jung und er wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Heißt, zum einen, wir wissen alle, woraus das Teambuilding bestand. Jeder kann es sich denken. Was hast du gedacht in der Situation? Fandest du es blöd, dass du da nicht mit durftest? Oder war es okay für dich?
Ja, war okay. Erstmal ging es mir da mega drum um den sportlichen Part. Ne? Die Jungs hatten schon eine krasse Schlachtzahl drauf, sage ich dir. Das waren schon echt ein paar verrückte Hunde auch. Ne? Also das war wahrscheinlich wirklich besser, dass ich da nicht mitgegangen bin.
Das hätte wahrscheinlich deinen Weg ein für alle Mal in eine andere Richtung lenken können.
Das weiß ich nicht, aber da wären Mama und Papa wahrscheinlich mal nicht so stolz gewesen.
Also auch da wieder alles richtig entschieden. Ja, und dann, da hast du es gerade schon eben gesagt, der Wechsel nach Minden in die A-Jugend, der stand schon fest und du hast dann aber trotzdem noch mit allen die Bundesliga-Quali gespielt. Also ich glaube, das zeigt, wie sehr du diesem Verein einfach verbunden bist und wie sehr das auch immer ein Teil von dir bleiben wird, oder?
Absolut, ja. Es war auch eine geile Zeit. Also die Quali hat echt Bock gemacht dann, ne? Weil man ja dann in dieser kurzen Zeit so viel Druckspiele hatte auch, ne? Und ja, das einfach auch noch nie geschafft wurde so mit allen und dann hast du halt auch noch mal ein bisschen was Tolles geleistet, bevor du dich abgehauen bist. Mhm. So, oder gedacht hast, du bist was Besseres oder so, sage ich mal. Ne?
Gab es Menschen, die dir sowas
suggeriert
haben?
So war das jetzt nicht gemeint, aber trotzdem ist es irgendwie immer schön, wenn man geht mit einem tollen oder mit einem positiven Erlebnis am Ende, ne? Als wenn man mit sehr egoistisch nur gegangen wäre. Ja. Ne? Und da So bin ich auch immer schon gewesen, deswegen habe ich das mit den Jungs auch voll durchgezogen. Ja. Da habe ich dann am Ende auch schon bei der Aufstiegsfeier mitgemacht.
Da durftest du. Felix und Fabian sind Freunde aus dieser Zeit. Hören wir mal rein, was die zu dir und deinem Leben zu sagen haben. Vielleicht kommt die nächste Anekdote. Mal gucken.
Hallo Marian, Felix hier. Ich hoffe, ihr habt gerade eine spannende und lustige Folge, die ihr aufnehmt. Ich habe mich sowieso gefragt, wann endlich mal der beste Vorlagengeber der Handball-Bundesliga zu Gast sein wird. Dem ist jetzt endlich so. Deswegen bin ich gespannt, was du so erzählst und was du so preisgibst. Du kannst den Zuhörern ja mal erzählen, was es mit dem Spiel Schmales Eck auf sich hat, welches wir auf einer beliebten deutschen Urlaubsinsel mal gespielt haben. In diesem Sinne, viel Spaß noch bei der Folge und lass dich mal wieder in der Aalner Halle blicken. Ciao, ciao.
Bevor wir das beantworten, hören wir einmal noch in die Sprachnachricht von Fabian rein. Hier ist sie.
Hallo Marian, hier ist Fabi. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir das überhaupt schon mal in solch einer Deutlichkeit gesagt habe, aber ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du deinem Heimatverein in der Jugend so lange die Treue gehalten hast, trotz der zahlreichen Abwerbungsversuche. Dadurch haben wir, glaube ich, sehr viele schöne Erfolge in der Jugend zusammen feiern können und quasi auch so ein bisschen als gallisches Dorf die großen Nachwuchsmannschaften der umliegenden Bundesligisten das eine oder andere Mal ärgern können. Ich glaube, der Zeitpunkt deines Abgangs damals verdeutlicht ganz gut, welche Wichtigkeit und auch Führungsqualitäten du damals schon für unser Spiel mitgebracht hast. Bevor du den Lockrufen dann von Joel erlegen bist, hast du uns quasi noch in die A-Jugend-Bundesliga geschossen. Ohne dich verlief die Saison dann, ich glaube, mit nur einem Punkt dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Das war aber auch nicht so schlimm. Es war trotzdem eine Riesenerfahrung für uns, auch als Verein. Und ja, es hat einfach super Spaß gemacht, deine rasante Entwicklung im Jugendbereich, als auch dann bei deinem sicherlich sehr, sehr frühen Einstieg in den Seniorenbereich zu begleiten. Aber ja, genau, ich glaube, du merkst auch an solchen Interviews mit diesen Rückblicken, die dann auch schon mal länger als 10 Jahre zurückliegen, dass du dann auch jetzt schon zu den etablierten Stammkräften der Liga zählst, sage ich mal. Also von daher, bleib gesund und mach genauso weiter. Viele Grüße nach Hannover.
Und da haben wir es wieder. Wenn man mal darüber nachdenkt, wie lange man den ganzen Quatsch schon macht, dann stellt man fest, wie alt man schon ist. Und wenn man dann noch solche Freunde hat, die einem auch noch reinwirken, Marian.
Die Anekdote ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ja, das war tatsächlich mit den Jungs auf Mallorca.
Schmales Eck war das Spiel.
Bei meinem Junggesellenabschied, da hatten wir echt ein paar gute Tage. Aber wirklich gute Tage. Und ja, wir haben ja immer irgendwelche wahnsinnigen Ideen. Ich weiß gar nicht. War Joel auch da? Joel war. Ich weiß gar nicht, wie auf die scheiß Idee kam mit dem schmalen Eck, aber das war eigentlich nur so ein Schweinchen in der Mitte. Ne? Mhm. Also wir waren im Pool, Daydrinking den ganzen Tag, alle gut drauf, viel zu viel Sonne auch schon gehabt. Ne? Und Mats Korte, der Einzige, der halt nicht trinkt, hat sich um die Getränke gekümmert. Und beim schmalen Eck waren die Regeln so, ich glaube 10 Pässe, du warst alleine in der Mitte, 3 standen rum, 10 Pässe, hattest ein Strafgetränk. Ja. Ja, eigentlich super simpel, ne? Aber wie wir Jungs dann so sind, erstmal am Anfang total cool, aber irgendwann.
Irgendwann nervt's.
Irgendwann wird es natürlich auch anstrengender. Und ja, dann gab es auch ein bisschen Käbelei mal im Pool und dann mal hier gedöppt, da gedöppt. Und dann hat mein guter Freund Felix. Mich ein bisschen stark gedämmt. Und dann bin ich mit dem Kinn auf dem Boden im Pool.
Oh.
Ja. Und dann bin ich hoch und auf einmal war mein ganzer Oberkörper voll Blut. Ja, und dann, das war ja nur, ich weiß gar nicht, 10 Tage vor unserer Hochzeit. Und dann mussten wir ins Krankenhaus auf Mallorca. Ach, ich musste mir das nähen lassen und so. Ja, ich weiß nicht mal das noch. Nee.
Ja, doch ein bisschen. Ja. Ja. Also deine Frau war schwer begeistert, als du mit einem frisch genähten Kind nach Hause gekommen bist.
Die war nicht begeistert.
Verständlich.
Wir haben das aber gut hingekriegt. Also auf den Hochzeitsbildern sieht man nichts.
Okay.
Da war auch alles raus, alles, die Fäden wurden gezogen und so. Mhm. Tatsächlich kann ich hier mal nochmal schöne Grüße an unseren ehemaligen Physiotherapeuten ausrichten, weil ich hatte dann im Spiel in Berlin einen Zweikampf, wo Gitzel mir mit dem Kopf die Wunde nochmal aufgehauen hat im Anschluss. Da musste er in der Halbzeit nochmal zumachen. Das ist dann auch nochmal passiert. Und er wusste von der Geschichte. Weil wir waren auch sehr, sehr dicke. Aber viele Leute wussten das natürlich nicht, bis heute nicht. Aber hier musst du ja irgendwie alles preisgeben.
Ja, Zusage heißt Hosen runter.
Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also, war ein geiler Trip mit den Jungs. Ja, mit den Jungs war echt super. Und auch die Zeit allgemein in Aalen war toll. Mit einem coolen Ende, mit dem Bundesliga-Aufstieg dann und so. Und dann ging natürlich auch eine geile Zeit in Minden los irgendwann, ne?
Genau, da starten wir jetzt rein. Fabian hat ja eben gerade auch nochmal erzählt, wie dankbar er dafür ist, wie lange du eigentlich geblieben bist in Aalen, obwohl es eben vorher schon die Abwerbungsversuche gab. Das hast du ja vorhin schon erzählt, der Verein hat sehr, sehr viel möglich gemacht und sich einfallen lassen, um dich dann auch so lange wie möglich zu halten. Ja. Aber klar, irgendwann war dann klar, der nächste Schritt muss kommen. Und dann bist du 2014 nach Minden gewechselt in die A-Jugend. Hast ja auch in der zweiten Mannschaft gespielt, also in der dritten Liga. Dieser Schritt von zu Hause weg, hast vorhin schon gesagt, für dich war es so, yay, jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. Es war kein Problem für dich, weg von zu Hause zu sein, aus diesem gewohnten Umfeld raus.
Ja, was heißt kein Problem? Das war natürlich schon, für mich war es positiv aufregend, also weil ich das ja wollte unbedingt und ich wusste auch, oder Papa hat auch immer dann auch schon gesagt, okay, irgendwann müssen wir früher oder später dann mal die nächsten Schritte machen, wenn wir das auch wirklich durchziehen wollen. So. Und
trotzdem wurdest du 17 warst du da.
Ja. Trotzdem wurde ich ja auch immer, also Mama hat sich ja komplett um uns Kinder alle gekümmert und so und von jetzt auf gleich warst du dann auch mit Abi, dritte Mal, wie eben schon gesagt, dritte Schule in der Oberstufe. Das war schon alles nicht so einfach. Immer neue Lehrer, immer neue Dings, neue Mitschüler und alles. Und dazu dann dieses neue Umfeld mit Handball, auch eine gewisse Erwartungshaltung, weil die Leute haben dich ja dann schon abgeworben. Da floss dann auch schon das erste Mal Geld und so. Natürlich in überschaubaren Summen.
Aber macht's das anders? Also löst das, ich frage bewusst, weil ich das von mir selber auch kenne, löst das eine Erwartungshaltung bei dir selber aus, in dem Moment, wo du weißt, da hat jemand Geld dafür bezahlt, dass ich komme?
Weiß ich, also oder hattest du erstmal so eine Ernsthaftigkeit? Ich wollte ja mein Geld damit verdienen, habe das eher so als Chance gesehen dann, ne? Also eher so, okay, jetzt geht das los. Klar, die Erwartungshaltung ist da, das ist also heute immer noch. Also das ist ja, du gewöhnst dich an alles. Also,
du lernst damit umzugehen.
Du lernst da so mit umzugehen. Und trotzdem war das so. Und dazu kam man auch unsere, nicht Chaos-WG, aber wir hatten eine eigene Wohnung mit drei Jungs. So. Und ich und Joel dabei. Und dann gehen wir immer rechtzeitig ins Bett, gehen wir immer passend zur Schule, gehen wir immer, sei mal immer vernünftig, ernähr dich vernünftig, um auch diesen Leistungsgedanken gerecht zu werden. Da haben wir sicherlich nicht alles richtig gemacht. Das kann ich dir auf jeden Fall Brief und Siegel geben. Nicht alles, aber trotzdem sind wir irgendwie am Ende hier angekommen.
Es wäre auch ehrlich gesagt nicht wahnsinnig sympathisch, wenn du mir jetzt sagen würdest, wir sind jeden Abend um 21.30 Uhr, ging das Licht in unserer WG aus und wir haben jeden Abend frisch gekocht. Das würde irgendwie auch nicht passen.
Nee. Aber wir haben uns schon Mühe gegeben. Sagen wir es mal so. Joel sagt immer, in seinem Vertrag stand drin, dass ich mich mit um ihn kümmern muss. Habe ich halt auch. War aber auch okay, wenn mir einer gekocht hat. Ich hatte dann eher so das Händchen dafür. Dann
gab es halt eine Portion.
Gab es halt einfach so eine Portion, dass alle essen konnten. Weil hat ja jetzt keinen Sinn gemacht, wenn wir da so ein Schichtsystem hatten in der Küche und jeder stellt sich da eine Stunde hin oder eine halbe. Das wäre ja Quatsch gewesen.
Ja. Also du warst in eurer WG fürs Kochen zuständig. Was haben die anderen stattdessen gemacht? Hatten die dann auch eigene Aufgaben? Um die du dich dann nicht so sehr kümmern musstest? Müll runterbringen, Fenster putzen.
Ich glaube, eigentlich habe ich alles gemacht. Ich glaube, Joel hat gar nichts gemacht. Wirklich. Also Joel, der hat PlayStation gespielt oder so. Und scheiß Ideen gehabt. Der war also wirklich, den habe ich erstmal auf die richtige Bahn gebracht, den Jungen.
Also du bist dafür verantwortlich, ja, dass Joel Wirrleben heute da ist, wo er ist.
Ja, nicht komplett, aber zumindest ein bisschen die Hand drüber gehabt.
Da müssen wir nachher tatsächlich nochmal drüber sprechen, aber da geht es um eine andere Geschichte. Obwohl du dich um Joel kümmern musstest, was sicherlich sehr, sehr viel Aufwand bedeutet hast, hast du es geschafft, dich zu etablieren im Bundesliga-Kader dann in der Saison 2015-16. Ihr seid dann aufgestiegen in die erste Liga. War das der Moment, so dieses Gefühl von jetzt bin ich da, wo ich hin wollte? Noch nicht.
Na.
Es war erstmal so, super geil. Es war der nächste Schritt.
Es war erstmal, das erste Jahr war gar nicht, das war echt nicht so einfach. Mhm. Das waren natürlich auch Riesensprünge, weil sie ja da noch in der Bundesliga gespielt haben. Mhm. Und so richtig, glaube ich, so richtig mit der Jugend, da ja bisher nicht wirklich gearbeitet wurde. Mhm. Aber dann haben sie ja auch nochmal einen Trainerwechsel gemacht, dann kam ja Frank. Mhm. Und
Frank Carstens.
Und der hatte natürlich auch so ein bisschen Bock auf junge Leute. Mhm. Weil der Altersdurchschnitt in der Mannschaft war natürlich schon recht hoch. Und ich sag mal so, die Jungs, die da gespielt haben in Minden zu der Zeit, waren eher so die Karriere haben ausklingen lassen.
Ich erinnere mich.
Ja. Soll nichts Schlechtes bedeuten, mhm, oder so. Ich habe mega auch von denen profitiert und so. Mhm. Aber der Coach, der Frank, hat sich natürlich auch gefreut, wenn mal ein bisschen frischer Wind kam. So, und das war natürlich dann in Kombination Gold wert. Ja. Mhm. Gold wert. Und das hat dann von Anfang an Spaß gemacht, ja. Auf jeden Fall.
Dann bleiben wir gleich bei
Frank
Carstens.
Frank. Wie viele hast du denn gesammelt?
Dazu sage ich gleich nochmal, okay, was.
Marian ist ein Spieler, der neben seinen handballerischen Fähigkeiten, seinen offensichtlichen Skills auf dem Feld, sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er ja in Gruppen sehr schnell Führung übernehmen kann, sich in Gruppen sehr schnell zurechtfindet grundsätzlich und häufig dort auch ja immer wieder es schafft, zwischen den Menschen gut zu vermitteln und den Laden zusammenzuhalten sozusagen. Ich finde, das zeichnet ihn vor allen Dingen im sozialen Bereich aus. Und das ist etwas, was ihn zu einem ganz besonderen Menschen macht und eigentlich auch als Spielmacher sehr eignen lässt.
Ich liebe ja Frank Carstens. Und wenn man dann sowas von Frank Carstens über sich selber hört, das ist schon schön, oder?
Ja, es geht gut runter, ne? Mhm. Ja. Frank ist super. Mhm. Der habe ich so viel zu verdanken, das ist Wahnsinn. Also, der hat mir früh sehr viel vertraut, mhm, und sehr, sehr viel Spielzeit gegeben, wodurch du natürlich auch einfach nur immer besser werden kannst, wenn du dann ganz oben mitspielen darfst. Und je mehr du auch merkst, dass wenn du einen Fehler machst, immer noch spielst und so weiter. Das ist ja, dann schaltest du ganz anders, mhm, auch im Kopf als Sportler, als Handballer und dann vor allen Dingen als junger Typ, weißt du ja dann auch gar nicht, wo deine Grenzen sind eigentlich. Mhm. Das merkt man ja jetzt so bei Fischi, bei Renas, mhm, auf einem ganz anderen Niveau. Ich würde mich nicht mit denen vergleichen. Mhm. Ich glaube, die haben viel mehr Talent und viel mehr Möglichkeiten, als ich es habe. Aber so ein bisschen war das so, sag ich mal, ne? Und Frank war der mir da so viel vertraut hat, ne? Und das war richtig geil. Das war eine geile Zeit. Da habe ich viel lernen können, immer eine immer größere Rolle bekommen auch von, mhm, ihm, aber behutsam aufgebaut. Nicht so, dass es von jetzt auf gleich so, mhm, war, sondern immer alles auch schon gut erarbeitet, mit super ehrlichem Austausch, mit super Feedback, mit viel, mhm, viel gutem Training. Aber am Ende war ich halt irgendwie drin. Und wenn du dann drin bist, dann bist du halt erstmal drin. Das ist ja so. Und dann haben wir ja auch mit Frank wirklich immer bessere Wellenregionen auch bespielt, ne? Mhm. Zweite Liga habe ich ja noch gar nicht so viel gespielt in dem ersten Jahr. Tatsächlich hatte ich da auch echt bisschen Schwierigkeiten, so gesund körperlich. Immer mal wieder den Finger gebrochen in der A-Jugend, da bei so einem Hüftwurf und ein bisschen Stress hier gehabt, da gehabt. Und dann, weiß ich gar nicht, vielleicht müsste ich jetzt lügen, 15 Zweitligaspiele gemacht in dem Aufstiegsjahr. Mhm. Aber dann haben sie ja immer auch den Kader angepasst und die haben mir dann auch echt nochmal eine richtige Chance gegeben. Nicht nur Frank, auch Hotti, Bredemeier. Mhm. Ne? Und die Chance brauchst du einmal. Dann kannst du am Ende selber sagen, ob es dann lag's in deinen Händen so. Ja. Ne? Und die habe ich da bekommen und die habe ich dann halt auch mega früh mit mega viel Spielzeit bekommen. Ne? Das war Wahnsinn.
Ich finde auch, dass das, was ihn als Trainer so unfassbar einzigartig macht, dass er irgendwie dieses Talent besitzt, offensichtlich dir als Spieler Sicherheit zu geben. Ohne dass du aber das Gefühl hast, du kannst wilde Sau spielen und machen, was du willst. Aber dieses grundlegende Vertrauen, ich glaube, das ist super wichtig, gerade als junger Spieler, dass du eben die Möglichkeit hast, Fehler zu machen und dich auszuprobieren, ja. Weil nur so passiert Weiterentwicklung.
Ja. Erstmal das und also auch so Respekt für diese Situation, die man hier eigentlich erleben darf. Ne? Mhm. Einfach auch Demut zu haben bei allem Medientrameram und was nicht alles immer überall passiert. Einfach mal auch mal einen Schritt zurückzugehen und einfach mal zu sagen, Alter,
worum geht's hier eigentlich wirklich?
Was habe ich eigentlich mit 7 Jahren gesagt? Mhm. Was möchte ich eigentlich mal werden? Mhm. Jetzt stehe ich hier und meckere den ganzen Tag nur rum oder so? Macht ja auch keinen Sinn, ne? Ja. So einfach mal auch zu sagen sich, geil, das ist das, was ich immer machen wollte und ja. Das genieße ich auch, weil die Zeit geht schnell vorbei und dann ist Schluss. Das ist auch krank.
Dann ist Schluss und dann...
Auch sowas, also viele, so ganz viele Werte von denen, die ich heute noch in mir trage und was so mich auch ausmacht, habe ich von Frank gelernt oder in der Zeit entwickelt, so, ne? Ja. Geiler Coach.
Absolut, geiler Coach und auch geile Spieler, mit denen du in der Zeit zusammengespielt hast.
Das war verrückt, ja. Das war so geil, weil Doda zum Beispiel, alle haben immer über Doda angesprochen und ich habe ja dann auch noch viel halb links gespielt. Ich glaube, meine ersten 20 Bundesliga-Tore, dann haben einfach immer alle zugeschoben. Ich habe einen Ball von Doda bekommen und konnte durch die Lücke spielen. Das waren so meine ersten 20, so gefühlt meine ersten 20 Tore. Ich glaube, ganz so schlimm war es jetzt nicht, aber der Fokus war halt erstmal gar nicht auf mir so, weil ich war ja so ein junger Spieler und keine Ahnung, da soll man erstmal ein Tor machen. Mhm. So, und ja,
man wird nicht ganz so ernst genommen, unterschätzt.
Genau. Ja, vielleicht so ein bisschen. Unterschätzt, ne? Werden ist ja und dann daraus haben dann aber auch die Jungs, Dado und alle auch ein bisschen gemerkt, okay, mit mir kannst du aber auch spielen, weil was Frank ja auch gesagt hat, ich konnte halt auch irgendwie echt mit allen. Ne? Ich habe mit den Schweden, mit den Skandinaviern, mit den Jugos, mit den jungen Deutschen, wir waren ja dann mit Mats, der war ja auch mit dabei und so. Mhm. Ich hatte so mit jeder Gruppe immer mal so meine paar Minuten im Training und mein Spielchen vor dem Training hier und da und das war super eigentlich. Mhm. Ne? Ich konnte wirklich so mit allen und ich hatte auch dann schnell so diesen nötigen Respekt, dass ich mich auch mega wohl gefühlt habe in der Gruppe und dann war das auch okay, wenn du Fehler gemacht hast oder wenn du was verkehrt gemacht hast.
Frank hat das gerade angesprochen, deine zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Fabian hat es vorhin auch schon angesprochen, Marvin, da war es in der Sprachnachricht auch mit drin und weil du vor der Sprachnachricht von Frank gefragt hattest, wie viele wir denn eingesammelt haben, ganz witzige Anekdote dazu. Also man fragt ja immer eine gewisse Anzahl an und oft ist es dann so, dass die Hälfte antwortet gar nicht und von der Hälfte, die antwortet, sagt die Hälfte, nee, keine Zeit oder keine Idee. Dadurch fragt man natürlich immer erstmal ein bisschen mehr an, als man eigentlich braucht. Mhm. Bei dir hat ausnahmslos jeder, den wir angefragt haben, auch sofort zugesagt und sofort geliefert. Mein erster Gedanke war, okay, dieser Marian Michalczyk hat offensichtlich ein sehr gut funktionierendes Sozialgefüge um sich rum. Aha. Wenn ich jetzt diese Sprachnachrichten höre, dann hast du das ja nicht von irgendwoher, sondern du hast es dir verdient, weil du der Mensch bist, der du bist. Oder?
Scheinbar ist das so, ne? Manchmal also ist es ja auch gut, wenn andere Leute Sachen über einen sagen und nicht man selber über sich. Aber natürlich lege ich viel Wert darauf, auf mein Umfeld, meine Freundschaft, meine Familie und möchte einfach auch ein gutes Arbeitsumfeld auch haben. Und wie schon gesagt, wenn ich das mache und das, was ich mache, ist einfach mein Traum, den ich immer hatte, da will ich auch Spaß dran haben. Da will ich auch Spaß dran haben, mit den Jungs jeden Tag in der Halle zu stehen. Weil kannst du entweder drüber meckern oder findest es halt cool, ne? Und du kannst dich halt auch dran erfreuen, dass es unterschiedliche Charaktere sind, dass es unterschiedliche Nationen sind, weil du kannst ja von allen was lernen. Mhm. Ist ja einfach so. Und das ist ja so, dass es deinen Horizont aufs Unermessliche erweitert. Mhm. Also hab ich ja da viel Mehrwert. Und dann versuche ich das natürlich alles mitzunehmen. Ne?
Aber all diese Menschen scheinen dich sehr, sehr zu schätzen für deine Persönlichkeit, scheinen gerne sehr viel Zeit mit dir zu verbringen. Und ich glaube, das gilt auch für die letzte Sprachnachricht, okay, die wir eingesammelt haben. Bleiben nochmal in deiner Mindener Zeit. Ich habe dich gerade nach Mitspielern gefragt. Du hast den Namen schon genannt.
Liebe Annette, lieber Marian. Ich glaube, wir kennen uns mittlerweile bestimmt schon seit über 15 Jahren. Haben damals in der Jugend gegeneinander gespielt und danach natürlich mehrere Jahre gemeinsam auf dem Feld gestanden. Die Zeit hat mir natürlich weitaus mehr Spaß gemacht als davor. Aber damit die Leute dich mal richtig kennenlernen, würde ich sagen, kannst du doch vielleicht mal von unserem kleinen Ausflug kurz vor deiner Hochzeit auf die sonnige Insel Mallorca berichten. Eines Abends habe ich dich dann ja begleitet ins Krankenhaus von Palma. Was du davon berichten magst, sei dir mal überlassen. Aber ist bestimmt eine ganz witzige Story. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Podcast. Bis bald. Und ich hoffe natürlich, dass wir eines Tages mal wieder das gleiche Trikot auf der Platte tragen. Viele Grüße.
Die entscheidende Frage ist jetzt, wart ihr zweimal im Krankenhaus oder geht es um dieselbe Geschichte?
Ja, ich sag mal so, mein Kreis, der ist schon eng. Ja, das war ja dieselbe Geschichte. Was ich auch vorhin schon angesprochen habe, Mats ist halt auch dann der Einzige, der nicht trinkt. Mhm. Das war ja auch der Einzige, der vernünftig mit mir dahin fahren konnte und sich um mich kümmern oder konnte. Wir das zusammen vernünftig über die Bühne bringen. Ne? Mhm. Hängen geblieben scheinbar.
Offensichtlich. Gut. Also ich würde auch nicht dafür verantwortlich sein wollen, auf dem Junggesellinnenabschied, dass die Braut mit Gesichtsverletzungen zurück nach Hause kommt. Ja, ich glaube...
Gott sei Dank war das ja auch hier unterm Kinn.
Ja, kann man das im Zweifel
noch okay.
Nimmt man das Kinn runter, dann ja, sieht man es nicht.
Das hat schon alles.
Schließen wir die Zeit ab in Minden. Weiter ging es für dich dann in Berlin. Ist das ein Kapitel, was du, naja, zumindest sportlich würde ich sagen, gerne streichen würdest?
Ich will nicht streichen, gar nichts. Ich sag dir, mich aus Minden wegzukriegen war verdammt schwer. Mhm. Da haben damals häufiger Gespräche stattgefunden mit unterschiedlichen Clubs und ich habe viel abgesagt und immer mich auch für GWD committed und ja auch einige Male meinen Vertrag verlängert. Und die Entscheidung nach Berlin zu gehen war ganz bewusst, weil ich da fest von überzeugt war. Zu der Zeit war einfach also wenn ich was machen wollte, was verändern wollte, dann wollte ich halt noch mal einmal in die ganz großen Clubs rein. Und das war einfach so, dass bei den Löwen Andi Schmiedisch gespielt hat. Habe ich nicht gesehen, dass ich da rankomme zu dem Zeitpunkt. Bei Flensburg hatte Jim seine beste, also das war keine Chance.
Das war seine Zeit, ja.
Bei den anderen Clubs war das auch so. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber jetzt mal so zwei Beispiele. Und bei Berlin habe ich es am ehesten gesehen, dass das Konstrukt so für mich passen könnte und ich da wirklich spielen kann. Aber wenn ich da hingehen will, dann will ich auch spielen, so wie ich hier spiele, bei Hannover, sage ich mal. Ne? Und nicht dann dahin gehen und dann, weiß ich, also...
Auch eine Rolle spielen.
Ja, also dann will ich nicht, ich will immer eine richtig zentrale Rolle haben, sonst macht es mir keinen Spaß. Also ich bin, das weiß ich vor allen Dingen aus der Zeit in Berlin, überhaupt kein Rollenspieler, den du eine Viertelstunde spielen lassen kannst. Ja. Keine Chance. Ich brauch einfach so ganz viel auf diesem Spielfeld, ganz viel Zeit. Und ja, das ist dann nicht so eingetreten, wie ich es wollte. Ne? War mega lehrreich. Aber was hast du gefragt? Die Frage war, ob ich es mal
gerne streichen würde.
Streichen will ich es nicht. Streichen will ich es nicht, weil das hat mich viel gelehrt. Demut.
Ne? Wie oft hast du an Frank gedacht in der
brutal.
Zeit in Berlin?
Ich habe immer Kontakt mit Frank. In der ganzen Zeit mit Frank Kontakt gehabt. Mega wir haben auch heute noch Kontakt, seitdem ich hier spiele. Ein super Verhältnis nach wie vor zu ihm. Aber wie gesagt, viele Sachen neu einordnen können, ne? Die ich anders, weil ich immer, es ging immer bergauf. So.
Dinge, die vielleicht sehr lange selbstverständlich waren und plötzlich hast du festgestellt, nee, stopp mal, hier ist gar nichts selbstverständlich.
Nichts ist selbstverständlich und du musst es genießen, so wie es ist. Jedes Spiel, jedes Training, jedes Mal, wenn du da hinkommen kannst und wenn du dich einfach da einlaufen kannst und so. Weißt du, weil du kannst erstmal froh sein, dass du gesund bist, dass du das machen darfst. Dann musst du mal überlegen, wie viele Leute das erreichen wollen, die es nie bis dahin schaffen. Und man ist halt irgendwie automatisch immer mal in dieser Meckerkultur. Das passt mir nicht, das passt mir nicht. Das ist krass.
Liegt in der Natur des Menschen.
Das liegt in der Natur, aber wenn du das reflektierst und verstehst, dann kannst du da anders mit umgehen. Ja. Und dafür brauchst du auch negative Erlebnisse. Brauchst du einfach. Sonst wirst du es nie lernen. Kann auch sein, dass dein ganzes Leben nur rosig ist und immer bergauf geht. Aber macht da auch keinen Spaß. Man braucht ein paar Kanten. So,
und weißt das sind ja meistens die Leute, die am meisten über ihr Leben meckern.
Ja, kann auch sein. Guck mal, das ist ja völlig krank. Dann.
Ja, ja.
So, dementsprechend, ich bin mit vollster Überzeugung dahin. Das haben wir gemacht. Kretsche war super. Kretsche.
Ihr habt ein sehr besonderes Verhältnis, habe ich das Gefühl. Ne?
Wir auch immer noch. Also klar, man hat nicht mehr so viel Kontakt, aber er hat sich auch in der Zeit super viel Zeit für mich genommen.
Und ich merke das, wenn ihr euch... Es gab ja ein, zwei Situationen, die ich auch miterlebt habe, in denen ihr euch begegnet seid, als ihr in Berlin gespielt habt, beispielsweise letztes Jahr. Und ich merke, dass da, ich kenne ihn ja jetzt auch schon eine ganze Weile, dass da sehr viel Respekt einfach zwischen euch ist.
Das analysierst oder reflektierst oder so ein bisschen ist du dann.
Ohne Beobachtung, Gefühl. Ja.
Wenn man mich gut kennt, dann... kann man schon klarkommen mit mir. Auf dem Spielfeld wirkt das manchmal anders, weil ich, wie gesagt, auch ein Assi sein kann oder Arschloch sein kann. Aber da geht es ja dann auch darum, um mit meinen Jungs irgendwie 2 Punkte zu holen und um nichts anderes. Ne? Und dann, natürlich diskutiere ich immer mal mit Schiri oder Nigel mal oder sonst was so. Und das ist ja nicht immer das Allerattraktivste und nur so, sag ich mal. Aber wenn man mich auch hier unten in den Katakomben ein bisschen kennt und dann, Kretsche kennt mich ja noch viel besser oder Frank kennt mich ja noch viel besser, weil wir super viel Zeit auch zusammen verbracht haben, da kann man es schon mit mir aushalten. So, ja, trotzdem ist das immer noch schwer für mich. Oder nicht schwer, aber ja, irgendwo hart zu akzeptieren so richtig, ne, dass man das nicht geschafft hat. Aber es gab
in dieser
halt
Zeit in Berlin,
ja, aber es gab halt,
dich da durchzusetzen.
Glaube ich schon, und das wissen, das weiß nicht nur ich, das weiß, glaube ich, auch die Berliner Seite, unterschiedliche Faktoren, die darauf eingewirkt haben.
Ich gucke mal auf meinen Zettel und lese vor: langwierige Corona-Erkrankung, Augenverletzung, komplexe Sprunggelenksverletzung. Hat dein Körper dir überhaupt die Chance gegeben, in Berlin wirklich anzukommen?
Sind da immer schon Indizien, dass irgendwas nicht ganz gut gepasst hat, ne? Wenn wir dann mal darüber sprechen, dass seitdem ich hier bin, habe ich jetzt meine ersten paar Spiele verpasst, ist dann irgendwie auch schon ganz merkwürdig, weil der Körper funktioniert irgendwie ja schon, wenn man sich wohlfühlt und wenn vielleicht was stockt, dann signalisiert er dir das vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Will das aber nicht auf nur Verletzung schieben. Meine Sprunggelenksverletzung am Ende war schon vielleicht mit der auslösende Punkt, dass es dann nochmal in anderen Wegen, also dass wir andere Wege gegangen sind, weil ich hatte ja noch 1,5 Jahre Vertrag und wir haben ja dann vorher einen Vertrag aufgehoben.
Ja.
Man muss fairerweise sagen, dass Jakob auch wirklich gut gespielt hat in den 2 Jahren, wo ich da war, Holm. Trotzdem, ja, war schade, dass ich nie so richtig reingekommen bin. Ne? Am Ende liegt es immer an mir. Weil wenn ich anderen Leuten die Schuld gebe, dann kann ich ja nichts ändern.
Damit gibst du am Ende nur die Verantwortung ab
weiter,
für dein eigenes Leben.
Du gibst die Verantwortung weiter, das bringt ja nichts. Ja, aber das Kapitel ist natürlich nicht gut zu Ende gegangen, muss man ja so sagen. Aber Anna und ich haben eine tolle Freundschaft mit Paul und Linda. Die haben ja auch schon die Bude voll mit Kindern.
Genau, gerade das zweite Kind, vor einer Woche oder vor zwei Wochen auf die Welt gekommen.
Und unsere Mädels, die sind da ja auch nach wie vor, glaube ich, täglich im Kontakt und so. Mhm. Und ja, wir haben auch noch ein Haus in Berlin, was wir vermieten und so. Mhm. Also wir sind ja damals hingegangen mit, muss sagen, ein Haus gekauft, auch weil ich gedacht habe, okay, wenn ich da hingehe, dann ziehen wir das da durch und dann spiele ich ja jetzt 10 Jahre, bis ich aufhöre. Mhm. So war ja auch das mein Ansatz, mein kranker Ansatz. Mhm. Ne? Mit volle Kanne halt und so wie immer eigentlich. Mit vollster Überzeugung. Mhm. Hat halt nicht geklappt. Aber ist auch nicht so dramatisch, weil am Ende hat sich diese tolle Gelegenheit hier aufgetan.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Dafür ging ein neues Kapitel auf, dann mit dem Wechsel nach Hannover. Und heute bist du hier. Bist du Leistungsträger, Anführer, wie Stefan Kretschmer sagt. Also rückblickend betrachtet, dann alles richtig gemacht und alles richtig entschieden, oder? Wie kam das damals, dieser Kontakt zu Hannover? Hast du ja gesagt, du hattest eigentlich noch Vertrag in Berlin. Wie kam das zustande?
Tatsächlich habe ich immer alles selber gemacht, mit meinen Verträgen auch.
Hast keinen Berater?
Keinen Berater gehabt.
Okay, mittlerweile hast du einen.
Mittlerweile. Und habe ich immer alles selber gemacht. Und dann habe ich halt merkwürdigerweise auf einmal mit einem Berater zusammengearbeitet, weil ich auch schon so ein bisschen gemerkt habe, aus der Zwickmühle kommst du so nicht raus. Mhm. Weil wenn ich da jetzt hingehe und sage hier,
hallo,
dann ist immer ein bisschen, da war jetzt schon hilfreich so eine dritte Person.
Okay, das heißt also, der Impuls, wir beenden das hier vorzeitig, der ging von dir aus.
Ich glaube, sie waren auch nicht mehr so vollends überzeugt. Mhm. Ich glaube, es war schon so ein...
Es ging darum, wer es zuerst ausspricht. Vielleicht.
Ja, wie das halt ist und taktieren da. Mhm. Ne? Wer schmälert seine Verhandlungsposition und so weiter.
Ja.
Das war ja auch damals mit Ablöse und keine Ahnung was. Und ja, und dann wollen die ja wieder was wieder haben von der Ablöse und anteilig und was dann, keine Ahnung. Mhm. So. Ja, okay, dann muss das halt der Berater halt irgendwie machen.
Genau, das ist ja auch unangenehm, solche Dinge zu klären. Deswegen ist es da vielleicht ganz gut, wenn es jemand anders führt.
Was, ja. Am Ende ist es gut, glaube ich. Ich glaube schon. Heute bin ich, ich kenne viele Leute auch in der Bundesliga und ich würde eigentlich immer so sagen, wenn die wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen, das war auch damals immer mein Ansatz, dann werden die meine Handynummer rauskriegen und mich anrufen.
Ja.
Dann weiß ich auch nur, dass es 100%ig ist. Ja, beim Berater ist halt auch immer so, damals, da war ich auch noch ein bisschen jünger und vielleicht ein bisschen skeptisch und dann immer so, ja. Dann sagen die bei 10 Vereinen mich halsig so und dann, ja klar, melden sich dann 5, 6 zurück und sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber wer ist dann richtig
aber
davon
wer will
überzeugt?
Wirklich?
So,
ja,
ne?
Ja.
Aber mit Smöre hatte ich auch immer schon in der Zeit in Minden Kontakt.
Mhm. Mhm.
Und allein aufgrund dieser Tatsache wusste ich, dass er halt auch eine gewisse Überzeugung von mir hat.
Mhm.
Trotzdem haben die natürlich auch ein Paket gekauft damals mit meinem Sprunggelenk, wo halt eigentlich gar keiner so richtig wusste, wie das nochmal wird. Ne?
Mhm.
Und das war schon so schlecht. Ui, das war schon so schlecht, dass ich wie gesagt, heute so ein bisschen Einschränkungen auch einfach habe beim Spielen. Ne?
Mhm.
Und alles ein bisschen anders spielen muss.
Wir müssen das einmal kurz auflösen, weil ich glaube, das hat man jetzt tatsächlich zum ersten Mal gehört auf dem Podcast. Wir sind ja hier auf der Geschäftsstelle. Und nicht nur die Mannschaft feiert einen Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt, auch die Geschäftsstellenmitarbeiter tun das ganz offensichtlich. Oder es läuft jeden Sonntagabend so bei Hannover Burgdorf, ja, wer weiß.
Ja, aber die haben auf jeden Fall eine mega gute medizinische Abteilung und dann nochmal die nötige Ruhe gehabt in der Vorbereitung, daran anzusetzen und jetzt komme ich ja gut zurecht, einigermaßen gut.
Hast du den Vertrag ja dann auch verlängert? Nochmal, also bis 27 hast du jetzt mittlerweile hier in Hannover. Ist das dann vielleicht, ist das die Station, die eigentlich Berlin hätte werden sollen? Oder anders gefragt, habt ihr mittlerweile hier auch ein Haus gekauft?
Nee, haben wir nicht. Ein paar andere Wohnungen noch gekauft in der Zwischenzeit, aber nicht hier. Hier wohnen wir zur Miete auch. Alles gut. Die Station trifft schon gut. Ja. Als ich hierher gekommen bin, hatten die auch ein schwieriges Jahr.
Mhm.
Ich weiß nicht, was sie waren, 12., 13. oder so. Jetzt musst du mal überlegen, wir sind 6. geworden, 7. geworden. Gerade spielen wir auch nach wie vor auf einem guten Niveau. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass alles an mir liegt, aber ich glaube schon, dass ich einen gewissen Anteil auch dazu beigesteuert habe und eine gewisse Rolle für diese Leistungsentwicklung und auch für dieses für diese konstante Leistung auch mir mit anrechnen lassen kann. Ne?
Absolut.
Weil ich halt auch einfach ganz viele Spiele, ganz viel Spielzeit auf dem Feld hatte. Ne? Mhm. Und da natürlich so jetzt für mich das zweite Mal der Fall ist, dass halt der Trainer halt komplett auf mich vertraut. Ne? Mhm. Das merke ich natürlich auch und wir haben immer einen guten Austausch und ja, wenn ich so ein Vertrauen dann kriege und spüre, dann funktioniere ich einigermaßen.
Christian hat ja schon, also hatte ich 2017 ja schon als 20-Jährigen damals in die Nationalmannschaft geholt. War das ein Faktor, der für Hannover gesprochen hat?
Ja, ich glaube schon. Wir haben ein paar Lehrgänge zu haben gehabt. Mhm. Ich war immer so ein bisschen als junger Bursche mit dabei. Mhm. Aber so richtig aus seiner Vereinsarbeit kannte ich ihn ja jetzt auch nicht. Mhm. Wir hatten aber dann vorher auch einen super guten Austausch mit Christian, mit Smöre. Und ich war dann schon davon angetan, auch in dieser Konstellation, dass ich mal sage, ein Großteil meines Freundeskreises ist in Minden. Mhm. Meine Familie ist in Aalen. Mein weiterer Freundeskreis ist in Aalen. Mhm. Das sind halt noch eine Stunde, anderthalb Stunden von Hannover. Mhm. So, das ist schon ein gutes Paket. Das war halt von Anfang an auch ein Club, der halt eigentlich immer noch so ein bisschen im Hintergrund tappt. Ne? Weil man ja auch mal sagen muss, es ist schon eine Metropole hier. Hatten immer mal ein gutes Jahr. Mhm. Aber wenn man mal überlegt, heute hatten wir 10.000 Zuschauer. Eigentlich könntest du jeden Spieltag 10.000 haben. Heißt, wie viel Potenzial hast du eigentlich?
Ich würde gerade sagen, das Wort, was man dann immer ganz gerne benutzt für solche Vereine ist, oder Mannschaften, Spieler, Entwicklungspotenzial.
Ja, ist ja wirklich so.
Ja.
Ja. Die Challenge ist nur immer, den Haufen dann zusammenzuhalten. Mhm. Weil wenn dann 1, 2, 3 gute Jungs wieder weg sind, dann fängst du halt wieder ein bisschen, nicht bei Null an, aber wieder anders an. Ne? Und immer punktuell so ein bisschen.
Aber was würdest du aktuell als eine wichtige Achse bei euch, also du, Joel im Tor, Renners, Justus?
Was ist das? Ja, alle sind wichtig. Also alle sind wichtig. ist ja klar, aber
Und trotzdem hat ja die Vertragsverlängerung von einem Spieler vielleicht eine andere Signalwirkung auf die Mannschaft als die von einem anderen Spieler.
War auch immer. Ich war ja dann der Erste, der ganz lange einen langfristigen Vertrag hatte. Bis wann habe ich unterschrieben? Anfang 23 oder so?
23 hast du bis 27 unterschrieben,
ja, genau. Ja. Ja. Weil vor allen Dingen die jungen Leute natürlich mega unsicher waren. Weil wie geht das denn hier weiter und so? Und die sind ja auch erstmal ein Jahr dabei in dem Business. Mhm. Und vielleicht sind dann alle schnell wieder weg. Mhm. So, dann haben wir auch schon gesagt, okay, wenn ich ja erstmal sage, wir machen jetzt hier mal, vielleicht ziehen dann auch mal ein paar hinterher. Und so ist es ja auch gekommen. Das ist ja auch super so. Mhm. Aber so muss es auch immer noch weitergehen. Man darf ja nie auch, man dürfen ja nicht so zufrieden sein, weil am Ende haben wir die einmalige Gelegenheit mit diesen jungen Leuten, du weißt ja nicht, wo deren Limits sind.
Das stimmt. So. Das fragt man sich Woche für Woche, wo sind eigentlich die Limits?
So, und die,
gefühlt haben sie keine.
Ja, und die spielen einfach unglaublich konstant schon und in der Spitze immer riesige Aussetzer. Und vielleicht werden die Aussetzer noch krank und noch wahnsinniger nach oben. Mhm. So. Ich glaube, jetzt bei mir ist zum Beispiel was anderes. Da weißt du eher so, was du kriegst, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so ein Entwicklungspotenzial habe wie die. Glaube ich jetzt mal nicht. Lass mich gerne positiv überraschen. Arbeite auch nach wie vor fleißig an mir und hoffe, dass das dass ich mich verbessere und so, aber ich glaube, vor allen Dingen bei denen ist natürlich so, dass wir das Ding nochmal nach oben schieben, das ist der Hebel. Das sind die jungen Leute. Ne? Mhm. Und ich sage ja auch immer, also normalerweise können wir es ja schon schaffen, immer auch Europa League zu spielen. Und bei welchem anderen Verein hast du denn die absolute Garantie, dass du Champions League spielst? Da kannst du nirgendwo hinwechseln.
Nee.
Also in der Bundesliga. Ich rede jetzt nur über die Bundesliga. Ja, ne? Ja. Natürlich können die auch, die Jungs haben die Möglichkeit, auch in Top-Mannschaften im Ausland alles zu spielen. Aber das ist natürlich das, was ich immer so ein bisschen predige, ne? Bei den jungen Burschen.
Dass sie in der stärksten Liga der Welt.
Und dass sie halt auch was ich ja schon zum Beispiel gelernt habe mit der Demut, dass sie halt auch dann richtig einschätzen, was sie ja haben.
Ja.
Ne? Und nur mal so ein Beispiel mit Kai Smith zum Beispiel. Mhm. Wie krank hat der bitte gespielt in Magdeburg, als Oma Engi verletzt war?
Weil
und wie hat er davor gespielt? Nie.
Weil er Vertrauen bekommen hat.
Weil er muss, ja, aber das, ich sage ja nur so, wenn du dann einer von zwei in den absoluten Top-Teams bist, kann auch sein, dass du nie spielst.
Ja.
Und du bist doch jung, du willst doch erstmal jedes Spiel spielen.
Ja, klar.
Eigentlich ist das hier fast eine Verhandlung, ein Vertragsgespräch mit den jungen Leuten.
Aber du machst das gut. Ja. Vielleicht solltest du Berater werden irgendwann, wenn die aktive Karriere vorbei ist.
Marco. Ja.
Tu dich mit Frank Carstens zusammen. Ich glaube, der hatte auch die eine oder andere Idee. Marian, du hast vorhin schon einmal kurz zum Einstieg gesagt, als wir über das Thema Verletzungen gesprochen haben, so hier im Verein alles gut, auf DHB-Ebene hat es dann irgendwie immer nicht so richtig sein sollen. Lass uns das abschließend noch einmal kurz besprechen. EM 2024, die du verletzungsbedingt verpasst hast, das war hart, das hat reingehauen, oder?
Das war wirklich hart, ja. Und super unerwartet. Also ich habe mich gut gefühlt. Mhm. Wir haben, glaube ich, guten Handball gespielt hier auch, hatte viel Selbstvertrauen.
Ja.
Und das kam ja dann ganz, wir hatten ja auch nochmal ein paar Tage frei und dann im ersten Lehrgang, war es im ersten oder im zweiten Training?
Ich glaube, es war sogar direkt im ersten Training.
Hat es mir dann direkt, das ist der Sport.
Mhm.
Das ist auch wieder so ein Moment, wo du dann erstmal einmal wieder weißt, wo du eigentlich, bist du einmal geerdet.
Mhm. Ne?
Ist so. Bist du einmal geerdet, weißt du erstmal wieder Bescheid, kannst mal wieder einmal einen Schritt zurück machen, alles sortieren. War hart, die Spiele zu gucken im Fernsehen, muss ich sagen. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, in die Halle zu kommen. Ich war nicht einmal in der Halle.
Kann ich verstehen, dass man das dann nicht kann.
Ja, weil das ist ja auch einfach so, jetzt bin ich auch schon 27 und irgendwo habe ich auch lange gebraucht in der Nationalmannschaft, aber in dem Zeitraum hatte ich schon das Gefühl, krieg so eine Rolle da, jetzt habe ich was. So, endlich habe ich mir was auch erarbeitet und bin da gut reingekommen.
Ja, war auch meine Beobachtung von außen.
Ja, und dann hast du halt, ja, so ist das manchmal.
Mhm. Olympia-Quali hast du dann noch gespielt, aber dann auf den Olympia-Lehrgang ja verzichtet, weil dein Sohn auf die Welt gekommen ist. So wie du grinst, ist dir die Entscheidung nicht schwer gefallen.
Oh.
Okay, sie ist die
Schwierige. Das war auch nicht so einfach. Das waren viele Gespräche.
Mhm.
Das waren viele Gespräche. Da habe ich viel überlegt. Da habe ich ganz lange und viel mit meiner Frau gesprochen.
Mhm.
Aber man hat, oder ich hatte immer so ein bisschen nicht das Gefühl, sondern ich hatte einfach eine Verantwortung erstmal der Mannschaft gegenüber und eine Verantwortung zu Hause.
Mhm.
Und irgendwann kam echt so das Ding auch im Kopf auf, dass ich gar nicht mehr wusste, ob ich so der Mannschaft richtig gerecht werden konnte, weil ich mit vollem Fokus dabei bin.
Mhm.
Wir spielen da Olympische Spiele, da sind 14 Mannschaften oder 12 Mannschaften, nur die Besten, da zählt jede Aktion, alles.
Mhm.
Bin ich da überhaupt im Kopf richtig dabei und so? Oder was ist, wenn nicht? Und dann hast du ja auch deine persönliche Komponente. Wenn du nicht richtig dabei bist, kannst du dich auch wieder verletzen oder sonst was.
Mhm.
Dann wollte ich auch nicht einfach einen Platz da einnehmen, nur dass ich egoistisch sagen kann, genau, und wenn ich dann gar nicht so vom Leistungsniveau da sein werde.
Das finde ich sehr, sehr, sehr reflektiert, was du da sagst, weil ich glaube, so selbstlos sind weniger Menschen.
Am Ende sagst du ab, du kriegst, dann war's das, du wirst ja nie mehr dabei sein, aber du
kriegst keinen Preis und keinen Blumentopf dafür, nein,
aber
wichtig ist ja auch, dass du dich als Mensch gut fühlst mit den Entscheidungen, die du triffst.
Und das tue ich total, wenn ich jetzt ins Spiel gucke, bin happy. Ja, das war die beste Entscheidung. Die Spiele habe ich gut verfolgen können, hat mich mega gefreut für Renas und ich hatte eine geile Zeit zu Hause. Oder wir haben eine geile Zeit zu Hause. Ich konnte auch die Komponente zu Hause, ich hatte echt den Struggle, ich konnte mich gar nicht mehr so richtig auf diese Geburt freuen, wo das immer im Raum stand, ob ich da hinfahre.
Ja.
Das hat krass belastet auch.
Mhm.
Tag, wo ich dann die
Entscheidung
getroffen hatte, weil das war ja ein Reifeprozess, aber da, als ich die Jungs dann, oder Alfred und Axel und so informiert hatte, hatten erstmal die auch Klarheit, weil du weißt ja auch gar nicht. Tatsächlich kam er dann, als die gerade nach Paris gefahren sind.
vorher war auch alles gar nicht klar mit diesen ganzen Reihenwechseln, Rauswechseln und so. Das hieß auch erst, wenn du einmal drin bist, dann bist du drin und dann kommst du nie wieder raus und was weiß ich nicht. Ne? Ja. Das hat sich ja dann vom Regelwerk alles ein bisschen verändert. Aber ja, ich glaube, die hatten auch zu dem Zeitpunkt vielleicht ein Stück weit auch Unsicherheit und jeder hatte halt einfach was Handfestes dann. Ja. Ne? Und ich hatte halt das absolut Handfeste, dass ich das jetzt alles miterleben konnte. Mhm. Den Moment mit meiner Frau teilen konnte, das für immer meine Trophäe ist mit meinem Sohn, das mega viel Spaß macht und wie gerade schon gesagt, man merkt ja in so einem Podcast so ein bisschen dann die oder lernt ein bisschen näher kennen, so bin ich halt auch. Ich bin da ein mega Family-Mensch und das bleibt am Ende fürs ganze Leben. Ne? Der Handballsport ist halt auch wirklich nur ein Abschnitt. Mhm. Ist halt leider so. Ich versuche ihn mega heftig zu genießen, aber am Ende kriegst du einen Blumenstrauß und bist weg. Dann kommt ein neuer und du bist ersetzt.
Irgendwann ist vorbei.
Das ist so.
Genau. Heute, und wenn es ganz blöd läuft, redet irgendwann keiner mehr über dich.
Redet keiner mehr. Jetzt weißt du, wenn du Müll rausträgst, kommen die Nachbarn und sagen, oh, gut gespielt, dies, das. Irgendwann trägst du Müll raus und juckt keinen mehr. Mhm. Dann bist du einer von allen, sag ich mal so. Ne?
Aber wen es juckt, auch in 30 Jahren noch, ist dein Sohn.
Ist dein Sohn. Und ich war dabei und meine Frau, weil die begleiten mich mein ganzes Leben und dementsprechend bin ich mega, mega fein mit der Situation. Ja.
Was ist das Wichtigste, was du deinem Sohn mitgeben möchtest für sein Leben? In dieser verrückten Welt da draußen.
Ich hoffe, dass er alles machen kann, was er machen möchte, sich austoben kann, dass wir seine Talente fördern, die er haben wird, welche es auch immer sein werden. Im Moment greift er immer mit links.
Und da schaut man als Handballpapa, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ganz genau hin und sagt, oh.
Ich bin gespannt. Ich will keinen Druck aufbauen.
Also meiner greift mit rechts und der Papa guckt immer und sagt, oh, wieder die falsche Hand.
Ja, ansonsten, der Junge, ich bin fest davon überzeugt, der wird seinen Weg machen. Und ich bin mega gespannt, wie er aussehen wird. Anna auch, also meine Frau auch. Es macht jetzt schon mega Spaß. Es ist Wahnsinn. Alles ist, also es ist anders. Es dreht sich natürlich auch alles ausschließlich um ihn zu Hause im Moment.
Klar. Das geht auch noch ein paar Jahre so weiter.
Es wird wahrscheinlich auch noch so weiter, weitergehen, aber es ist auch ganz toll so. Ja, es macht echt richtig, richtig Spaß. Es ist schön. Da ist es halt auch Wahnsinn, egal wie der Arbeitstag war, wie das Spiel war, es ist halt immer alles toll. Also wirklich, wenn du zu Hause in die Tür reinkommst, dann
strahl dich
hast du schnell an, alles gut vergessen. So, ne? Das ist schon ja, toll.
Nationalmannschaftskarriere jetzt aber nicht, Haken dahinter, weil Papa. Also WM 25 hast du dann schon wieder im Auge. Und als Ziel?
Ja, erstmal habe ich jetzt gerade ganz kurzfristig das Ziel, dass ich möglichst schnell wieder dabei sein kann.
Klar, logisch.
Und dann hatte ich jetzt nie so das Gefühl, dass Alfred da jetzt irgendwie so geknickt war in der Entscheidung, was Olympia anging. Aber natürlich hat das auch automatisch den Raum für andere Jungs aufgemacht, die den auch toll bespielt haben, weil die waren ja nicht ganz so unerfolgreich. Also kann ich auch einen Trainer verstehen, wenn er da erstmal nicht so viel ändern möchte. Ich war in der Vergangenheit immer gut beraten, wenn ich hier meinen Job gut mache. Und da habe ich sowieso erstmal am meisten Bock drauf. Und was dann daraus entsteht, bin ich einmal sage ich ja schon 27 und jetzt sage ich mal erst 27. Also hoffe ich, dass ich da noch das ein oder andere Turnier auch spielen kann, weil so richtig zufrieden mit der Nationalmannschaftskarriere bin
hast
ich Stand heute.
Hast du eine Rechnung offen, ne?
Bin ich ja Stand heute nicht. Ja. Ne? Ja. Aber das wird sich zeigen und der Druck ist immer hoch. Die jungen Leute, die danach kommen, die sind alle verdammt gut. Heißt, man muss schon sehr konstant gut in der Bundesliga performen, um da auch ein Teil der Gruppe zu sein.
Schnell wieder fit werden, weiter Anführer sein hier in Hannover und dann kommt auch irgendwann Alfred Hieslersson nicht an dir vorbei. Schauen wir mal. Schönes Schlusswort für den zweiten Teil. Einmal der kurze Flug über deine Karriere. Und dann machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und gehen dann rein in unsere dritte und letzte Rubrik, die schnellen Fragen bei Hand aufs Herz. So, wir sind zurück bei Hand aufs Herz mit Marian Michalczyk und starten rein in den letzten Part. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich kann mir die erste Antwort schon denken. Wer war dein bester Trainer oder deine beste Trainerin?
Schnell.
Mehrfachnennung möglich.
Schnelle Fragen. Ja, in der Basis habe ich natürlich ganz viel von Mama profitiert. Mhm. Und meine Anfänge im Profibereich waren natürlich mit Frank Wahnsinn. Mhm. Was, wie eben schon gesagt, das sind ja die, da greife ich heute noch, auf die Werte greife ich heute noch zurück. Mhm. Das hat mich einfach auch geformt in der.
Letztendlich hat er dir den Weg in dieses Handballleben gezeigt.
Ja.
Ne? Das ja. ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, pass auf, so funktioniert diese Welt. Und dann übernimmt man ja diese Weltbilder auch von seinem.
Das waren Mentor. Alles sehr prägende Jahre auf jeden Fall. Mit ihm war sofort. Super prägend.
Ja. Mit wem würdest du gerne mal zusammen in einem Team spielen?
Mats hätte ich gerne noch in meiner Mannschaft. Mhm. Ja, also ich genieße es echt, das ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, nochmal mit Joel zu spielen. Mhm. Wie ich eben schon gesagt habe, es ist natürlich sowieso geil, wenn man das alles machen kann. Mhm. Aber wenn du es dann noch mit deinen besten Kumpels machst, dann ist es schon, das ist schon ein Traum.
Der ist doch auch gerade Papa geworden. Was ist denn mit so einem Zweifamilienhaus und gemeinsamen Garten? Oder sagen da eure Frauen auf gar keinen Fall?
Da ziehen die auf jeden Fall erstmal einen Strich vor. Das machen die nicht mit. Also das wäre auch ungesund für uns.
Okay, ja. Gut, dann nicht.
Ja, aber wenn Mats wäre auch nochmal, aber der spielt ja auch noch ein paar Tage bei Minden, mhm. Wer weiß.
Okay. Was war die weiteste Taxifahrt deines Lebens?
Minden-Bremen.
Mhm.
Kennst du die Geschichte?
Ich weiß, dass du, also ich weiß nicht, warum du mit dem Taxi von Minden nach Bremen gefahren bist, aber ich weiß, dass du es mal getan hast.
Woher weißt denn du das?
Steht hier auf meinem Recherchezettel. Ich hab die Information nicht.
Das ist auch eine wilde Story.
Die hat mir jemand zugetragen. Und ich werde natürlich meine Quellen nicht verraten.
Das ist eine wilde Story.
Okay, also warum fährt man, also A, wie lange fährt man mit dem Taxi von Minden nach Bremen? 3 Stunden? 4 Stunden?
Nee.
Kürzer. Länger?
Nee, Minden, Bremen. Nein, 1 Stunde, 1,5 okay. oder so, okay. glaube ich.
Und was war passiert?
Wir waren im, ich glaube, bei mir im Garten am Grill angehabt und ein paar Bierchen getrunken.
Und hatte dann Bock, nach Bremen zu
Runde fahren. Und ALNSG, mein alter Club, hatte Mannschaftswahl in Bremen.
Ach, witzig.
Ja, und dann irgendwie dann noch dahin, ne?
Okay.
Ja, das, ja ich glaube, das war die längste.
Darauf wollte ich hinaus.
Das wusstest du also.
Das wusste ich.
Du hast gut recherchiert.
Spielst du Stadt 7, den Handball-Fantasy-Manager?
Nee, habe ich die letzten Jahre gespielt, okay. ganz schlecht, weil ich halt mich mit den Jungs angemeldet habe, aber das ganze Jahr nicht drauf geguckt.
Okay. Welchen Spieler würdest du, wenn du es jetzt spielen würdest, welchen würdest du auf gar keinen Fall in deinem Team aufstellen und warum?
Wen würde ich gar nicht aufstellen?
Mhm. Wer hätte keine Chance in deinem Team?
Ja, ich muss ja Punkte sammeln. Mhm. Also irgendeiner, der keine Punkte sammelt.
Der schlechten HPI hat.
Der nur Abwehr spielt. Weil
Stimmt.
du kannst ja nicht, ja, also mit der Abwehr, da wird ja nur.
Gewinnst du keinen Blumentopf?
Das würde ich jetzt nochmal korrigieren, aber.
Nein, beim HPI.
Beim HPI, ja.
Als reiner Abwehrspieler ist es quasi unmöglich, einen guten HPI-Wert zu erreichen. Genau.
Deswegen okay. hat der HPI noch Potenzial.
Hat er.
Würde ich mal sagen, weil ich glaube, da wird ja nur ein Block und ein Stil mit rein.
Mhm.
Aber ich glaube tatsächlich, dass ein paar Zweikämpfe stattfinden in so 60 Minuten.
Genau. Dann machen wir weiter mit dem offiziellen Tippspiel der HBL. Wir würden gerne einmal mit dir auf den 8. Spieltag schauen. Und es muss immer die Differenz und das siegreiche Team getippt werden. Also du musst sagen, wer gewinnt und mit wie viel Unterschied. Du darfst jetzt selbst entscheiden, ob du den kompletten Spieltag tippen willst oder ob ich dir exemplarisch ein Spiel raussuchen soll.
Ein Spiel.
Das dachte ich
wieder. Das dauert ja sonst so lange.
Pass auf, dann nehmen wir, was haben wir denn? Wir nehmen nicht Hamburg gegen Hannover, das ist gemein. Wir nehmen, ach ja, Eisenach gegen Göppingen.
In Eisenach?
In Eisenach.
Brauchst du jetzt, was hast du gesagt? Endergebnis?
Wer gewinnt und mit welchem, mit welcher Differenz?
Eisenach gewinnt plus 2.
Klingt realistisch. Könnte so kommen. Letzte Frage, Marian. Die stellen wir immer.
Ja.
Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen? Wer sollte hier auf jeden Fall mal sitzen und seine Geschichte erzählen, so wie du es heute gemacht hast?
War Frank denn schon hier?
Frank war bei Schmiso tatsächlich mal, ja.
Boah, schwer. Joel war auch schon da, ne? Mhm. War Paul schon da?
Paul Drucks? Ja.
Wir waren ja alle schon da. Johannes war auch schon da? Golla?
Johannes war, glaube ich, auch bei Schmiso mal. Ich weiß gar nicht, ob Christian Prokop zum Beispiel, ich glaube, der war noch nicht. Mhm. Es gibt aber mittlerweile auch Spieler, die schon das zweite oder dritte Mal da waren. Also ist jetzt kein Echt? Hinderungsgrund. Ja, ja. Also Uwe Gensheimer war zweimal schon da. Andi Schmid war sogar schon dreimal da. Also auch das geht mit ein bisschen Abstand.
Ach, wenn ich das jetzt sage, dann ist das der nächste Gast?
Nee. Nein. Aber wir würden den Namen wahrscheinlich mit auf unsere Liste schreiben. Weil so Empfehlungen von Spielern immer ganz gut sind. Ihr wisst am besten, wer... Wer ein guter Typ ist, wer spannende Geschichten
hat. Alle sind gute Typen.
Das ist die Antwort, die ich von dir erwartet
Siehst
habe.
Siehst du? Also, ich kenne zwar nicht alle, aber. ja.
Wir halten einfach fest, alle, die du uns empfehlen würdest, die, auf die sind wir selber schon gekommen.
Die hattet ihr ja schon tatsächlich. Ne? Müsst ihr mal überlegen, nochmal einen. Aber dann können wir nicht schon wieder so viel Neues erzählen.
Wenn dir noch einer einfällt, sagst du Bescheid.
Mach ich.
Wir freuen uns auf deine Empfehlung. Danke für deine Zeit, Marian.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Mir auch, danke.